Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ja, was soll ich euch sagen? Vor wenigen Wochen erst hatte ich den Florian Bruce bei mir am Kanal, über den remoten Kanal, digital zusammengeschaltet. Und wir haben sofort gesagt, du musst nach Wien kommen, wir müssen im Studio eine Folge aufnehmen. Das haben wir gerade getan und ich kann euch garantieren, die wird euch Spaß machen. Wir handeln uns von seiner eigenen Kryptophase über NFTs zu wirklich den tiefliegenderen Fragen, was Bitcoin als Wertprotokoll eigentlich bedeutet und ob Larry Fink verstanden hat, dass Bitcoin nicht die Assets tokenisiert, sondern den Wert, der drinsteckt. Was das für die Welt bedeutet, ich nehme es gleich vorweg, am Schluss sagt er, sage ich auch, Bitcoin ist in jedem Fall ein Segen für die Menschen, aber es ist viel mehr als das. Wir stellen uns die Frage, wie ist das für Family Offices, wie ist das an der Wall Street, wie ist das für Investoren? Kommt die kleine Beimischung, treibt das den Bitcoin-Preis nach oben? Wie groß ist eigentlich der Markt, den Bitcoin adressieren kann? Und ich sage euch, der Florian ist Physiker, er ist Unternehmer, er hat sich darüber wirklich Gedanken gemacht, er erklärt das ganz, ganz offen, wie er da hingekommen ist und wie er sich das vorstellt in der Zukunft. Und das ist ein Gespräch, das mir lange in Erinnerung bleiben wird, euch hoffentlich auch, und das wir auch garantiert fortsetzen können. Ja, und wenn ihr bei all dem Lust bekommen habt, beim Bitcoin mal reinzuschauen, dann macht das doch bei Coinfinity. Nutzt den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort und spart euch 6 Monate lang 21% auf die Gebühren. Und ganz, ganz wichtig, und das niemals zu vergessen, weil auch das kommt vor, not your keys, not your coin, Bitbox O2 holen, auch mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort 5% billiger. Hauptsache, ihr haltet eure eigenen Keys, denn nur so ist Bitcoin in seiner richtigen Form, sage ich mal, nutzbar. Und warum das so ist, auch das erklären wir in dieser Monsterfolge. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Florian Bruce. Herzlich willkommen in Wien. Wir waren vor wenigen Wochen erst digital miteinander verbunden und jetzt sitzen wir da.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ich freue mich, dass du vorbeigekommen bist. Unsere Folge ist voll eingeschlagen, das kann man so sagen. Hast du Feedback bekommen?
Ja, tatsächlich. Also ich habe von ein paar Leuten, die ich gar nicht so gut kenne, eine Nachricht bekommen auf WhatsApp, unabhängig voneinander. Und die meinten, voll die gute Folge. Und ich habe die anderen Leuten weitergeschickt, die ich schon seit Jahren versuche zu orange-pillen. Und das ist ein guter Start dafür. Und ich weiß jetzt nicht, ob das erfolgreich war oder nicht, aber ich habe mich gefreut über das Feedback.
Ich habe mich auch sehr gefreut. Das Interesse an Bitcoin und an die Gedanken dahinter und die Motivationen von Leuten, die sich damit schon länger beschäftigen, das wächst derzeit stetig, der Preis steigt immer noch. Es gab einen einzigen, man sagt ja immer, man soll sich nicht konzentrieren auf die wenigen Hater quasi, aber es gab einen Kommentar, der ist auch dir aufgefallen, und zwar hat jemand recherchiert und ist drauf gekommen, der Florian, der hat was mit NFTs und mit Krypto gemacht und das ist ja in der Bitcoiner-Szene sehr, sehr, sehr heikel und ich habe dich dann angesprochen drauf und du hast gesagt, ja, hatte ja jeder eine Shitcoin-Phase und dann haben wir uns gedacht, nein, das besprechen wir heute.
Sehr gerne.
Was ist denn deine Story?
Ja, also als Bitcoiner ist es ja eine Todsünde, wenn man auch mal was mit Krypto zu tun hatte. Stand jetzt, also ich habe Bitcoin komplett verstanden seit 2 Jahren und bin seitdem absoluter Bitcoin-Maxi. Aber es war nicht immer so. Und der Start von meiner Bitcoin-Journey war schon vor vielen, vielen Jahren, da war ich 16. Da hat ein Kollege von mir von Bitcoin erzählt.
Wir müssen nämlich sagen, für diejenigen, die uns jetzt per Video zugeschaltet sind, dass ich habe dich zum Beispiel viel älter geschätzt, als du bist. Wie alt bist du denn?
26.
Das heißt, vor 10 Jahren, als Bitcoin noch schon fünf Jahre alt war, da warst du noch in der Schule mit 16.
Ja.
Okay. Ja, da muss man auch, also ich meine, Fehler den Leuten zugestehen, finde ich.
Ehrlich gesagt, da war ich sogar noch fast ein bisschen smarter, weil ich habe von Bitcoin gehört. Und es gab damals keine guten Podcasts oder Informationen, die für einen 16-Jährigen oder zumindest für mein Intellekt als 16-Jährigen angemessen waren. Und dementsprechend habe ich einfach nur selber drüber nachgedacht und dachte mir, Kryptowährung ist ein neues Ding. Bitcoin ist der König. Ich will Bitcoin haben. Und das war es dann auch mit meinen Gedanken. Und dann habe ich mich hingesetzt und wollte Bitcoin kaufen. Und ich glaube, zu der Zeit hat ein Bitcoin 400 Euro gekostet. Und ich hatte auf dem Konto 800 Euro. Und dann wollte ich 2 Bitcoins kaufen und mein Konto plündern. Allerdings saß ich dann da an der Börse, ich weiß nicht genau, welche Webseite das war, und wollte dann die Nummer von meiner Karte eingeben, was nicht geklappt hat. Und ich habe mich gefragt, warum hat es nicht geklappt? Und dann der Grund war, dass ich eine EC-Karte hatte, aber eine Kreditkarte brauchte. Mhm. Und dann war der Traum von Bitcoin auch wieder vorbei, weil ich wusste, mit 16 kann man keine Kreditkarte haben. Und dann wusste ich, ich muss 2 Jahre warten. Aber weil ich mich nicht richtig damit beschäftigt habe, sondern einfach nur aus dem Gefühl heraus investieren wollte, war das dann mit 18 gar nicht top of mind. Und ist er dann aber trotzdem mit Ende 18 wiedergekommen, als Bitcoin, das war Ende 2016, und da hat Bitcoin, weiß ich nicht, gerade die 2.000-Dollar-Marke überschritten. Und dann habe ich gesagt, ja, Bitcoin, das fand ich ja damals schon gut. Lass mich das nochmal ein bisschen genauer angucken. Und ich habe mir das dann Wochenende lang angeschaut, was es da so gab, habe das White Paper gelesen, nichts verstanden. Und hatte aber immer wieder das Gefühl, das ist eine neue Richtung, in die die Welt hingeht. Und ich hatte vom Aktieninvestments, mit denen ich damals angefangen habe, immer für mich das Framework aufgebaut, egal in welchen Markt ich gehe, ich möchte Gold und Silber kaufen. Und was meine ich damit? Wenn ich in den Rohstoffmarkt gehen würde, würde ich Gold und Silber kaufen. Mhm. Wenn ich in Technologiemarkt gehen würde, würde ich, Gold wäre vielleicht Apple und Silber wäre Alphabet. Mhm. So, die beiden würde ich dann kaufen. Und dann dachte ich mir, Krypto ist eine neue Asset-Klasse. Schon mal erster Fehler, aber das dachte ich mir damals. Krypto ist eine neue Asset-Klasse. Was ist denn da Gold und Silber? Bitcoin war für mich ganz klar Gold. Ich wusste aber nicht, was Silber war. Dann dachte ich mir, okay, Silber, das recherchiere ich später. Gold kaufe ich jetzt schon. Und dann habe ich einen ganzen Bitcoin für 2000 Euro gekauft und habe mir geschworen, den halte ich bis zur Rente. Dann 4 Monate später musste ich ihn leider dann doch verkaufen, obwohl ich es mir geschworen hatte, weil ich ein Unternehmen gegründet habe mit einem Kollegen von mir. Und da brauchte ich all mein Geld als Startkapital. Und
das hast du aber nicht bereut, oder?
Nein, das habe ich nicht bereut. Also das ist deutlich mehr wert als der, also ich habe das Unternehmen auch immer noch. Mhm. Das ist ein E-Commerce-Unternehmen und das ist deutlich mehr wert als ein Bitcoin. Und hatte dann aber kein Bitcoin mehr und habe auch die darauffolgenden Jahre hauptsächlich mein Geld in das Unternehmen gesteckt, statt es in Bitcoin zu stecken. Innerhalb dieser Jahre habe ich mich aber trotzdem sehr intensiv mit dem Kryptomarkt auseinandergesetzt, noch nicht spezifisch nur mit Bitcoin, und habe nach Silber gesucht, weil Bitcoin war für mich klar. Bitcoin ist Gold. Was ist denn das nächstbeste? Was ist the second best, wo Michael Saylor sagt, es gibt keins? Und dann dachte ich, Ethereum ist the second best, weil alles andere, was ich gesehen hatte, hat für mich keinen Sinn ergeben. Es war alles zentralisiert. Es hatte alles ein Team, was alles kontrolliert. Und gleichzeitig hat es irgendwelche komischen Konsensusmechanismen. Proof of History, Proof of Stake, was auch immer. Und Ethereum war zwar zentralisiert in dem Sinne, dass es eine Foundation hat, aber es war Proof of Work. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, es ist doof mit der Foundation, aber gleichzeitig dezentralisiert Proof of Work ja über Zeit, weil die neuen Coins, die kommen, die müssen höchstwahrscheinlich verkauft werden und in den Markt verteilt werden, weil du musst Elektrizität aufwenden, um die neuen Coins zu schürfen. Das heißt, du hast Kapitalkosten, die du aufwenden musst. Dementsprechend ergibt es nur Sinn, dass die neu gemeinten Coins nicht bei dem Miner bleiben, sondern in den Markt gespielt werden.
Ganz, ganz interessanter Gedanke. Habe ich so ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Macht aber natürlich Sinn. Mhm. Und dass das von einem Unternehmer kommt, ist jetzt nicht überraschend. Aber dass du sagst, ja, ein Staking Reward, wenn ich eine Coin einfach so bekomme, weil ich andere Coins habe, dann habe ich auch keinen automatischen Grund, sie überhaupt auszugeben, während, weil die könnte ich einfach anlegen und noch mehr Staking Reward bekommen, während wenn ich Geld ausgeben muss für Energie, dann gibt es da automatisch einen Zusammenhang. Nicht immer, aber immer öfter.
Genau so. Und beim Staking habe ich sogar nicht nur das Incentive, es nicht zu verkaufen, sondern sogar das Incentive, ihn zu reinvestieren, wie du gerade sagtest. Und dann war für mich klar, okay, Ethereum ist von den ganzen recht zentralisierten Plattformen, die mit Abstand am wenigsten zentralisierte und sogar noch in Zukunft noch weniger zentralisiert wegen Proof of Work. Und war dann auch recht angetan von Ethereum. Insbesondere, weil Ethereum nicht versucht hat, ein Konkurrent für Bitcoin zu sein, sondern so ein bisschen die andere Route gegangen ist, in einen Weltcomputer, dezentraler Weltcomputer. Und ich habe es damals nicht hundertprozentig verstanden, aber ich fand, es klang gut und habe von meiner Analyse des gesamten Marktes entschieden, das ist jetzt Silber.
Man muss auch dazu sagen, wenn wir jetzt von Altcoins reden, am Ende des Tages reden wir von Ethereum. Ja. Ich habe erst heute eine Folge aufgenommen mit Mark Walleck von Incrementum und da sind wir mal die Marktkapitalisierungen durchgegangen. Das war jetzt Ende März, ja. Bitcoin bei 1,4 Billionen, Ethereum bei 430, glaube ich, Millionen. Und dann, das ist also schon ein Drittel, ja, weniger als ein Drittel. Und dann kommt lange nichts und dann kommen irgendwann Solana und Cardano und die sind jetzt inzwischen schon unter 100 Millionen und wie realistisch diese Marktkapitalisierung ist, ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, mir ist wichtig jetzt zu sagen, wir nehmen diese Folge jetzt auch wirklich auf für Leute, die vielleicht sich diese Frage stellen und diese Bitcoin-Maxis für verrückt halten, weil man muss ja auch andere Dinge im Auge behalten und so. Also wir wollen auch damit signalisieren, auch wir haben das alles durchgemacht. Ich habe es ja auch durchgemacht. Also ich habe ja quasi jede Shitcoin unter der Sonne besessen. Also ich weiß nicht, kannst du dich noch erinnern an OMG?
Ja, OMG, Omegle oder so hießen
die,
oder?
Omisgo hießen die. Das war das Ethereum von Südkorea mal. Okay. Ja. Und was ganz lustig ist, ist, dass viele von diesen Coins heute noch da sind. Nein, nicht Südkorea, sorry. Das Ethereum von Südkorea war Icon. Mhm. OMG war irgendwas anderes in Asien. Und dass viele von diesen Coins jetzt noch da sind, aber ständig auch die Story wechseln. Also letztes Mal war es dann DeFi und NFTs und jetzt ist es AI und oder jetzt kommen noch einige und sagen, wir sind ja eigentlich waren ja immer schon ein Third Layer auf Bitcoin. Ja, also, aber gut, zu den Stories kommen wir dann vielleicht später. Ein Punkt auch, der wichtig ist, glaube ich, für die Dezentralisierung von Proof of Work, der von Patrick Lowry ganz gut erklärt wurde, finde ich, ist, dass es ohne Proof of Work gibt es auch keine physische Dezentralisierung. Das heißt, bei Proof of Work kannst du nachsehen, okay, hier wird gemeint und da wird gemeint und das ist eine reale Sache, während wir bei einem Proof of Stake System, und das sind die meisten Altcoins, es kann zwar 10.000 Validators geben, aber hinter denen können immer dieselben Leute stehen, die einfach 10.000 verschiedene Accounts aufgemacht haben.
Ja, und du kannst auch, ich meine, die Basis von Proof of Stake ist Geld, die Basis von Proof of Work ist Energie. Geld ist wahnsinnig zentralisiert, dementsprechend ist Proof of Work höchstwahrscheinlich auch zentralisiert, örtlich. Und Energie ist wahnsinnig dezentralisiert. Jedes Land hat irgendeine Energieressource. Dementsprechend wird auch örtlich gesehen Proof of Work höchstwahrscheinlich dezentralisiert sein. Wohingegen Proof of Stake wird wahrscheinlich irgendwo in New York oder halt da sitzen, wo das gesamte Kapital ist. Das ist bei Ethereum jetzt nicht New York unbedingt, aber da, wo die Ethereum Foundation sitzt, da ist der größte Knotenpunkt.
Auch ganz lustig, es gibt ja auch andere Foundations von anderen Krypto-Projekten, die viel Geld eingesammelt haben mit ICOs im Jahre 17, 18. Und einige von denen stehen auch auf der Bitcoin Treasuries Website, wo man nachsehen kann, wer wie viel Bitcoin hält. Lustigerweise haben die alle ihre Bitcoin noch. Also die verkaufen zwar selber ihren eigenen Token, aber für das eigene Treasury halten sie Bitcoin. Und zwar gar nicht zu wenig. Was glaubst du, ist es, unabhängig von, weil du hast am Anfang was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, was mich interessiert ist, in jedem Markt, in den ich reingehe, was ist Gold, was ist Silber? Ja. Warum gibt es so viele Menschen, die nicht mal das machen? Also quasi, die in den Markt reingehen und dann gleich nach den Mini-Perlen suchen. Ist es die pure Gier? Halten sich die Menschen für zu smart?
Ich glaube, das hängt von deinem Investor-Mindset ab. Es gibt ja Investoren, die langfristig investieren wollen, die auch nicht jeden Tag auf die Kurse gucken wollen, sondern sagen, ich will mein Geld da parken und ich will in 10 Jahren drauf gucken und dann mehr Geld haben. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ich möchte heute traden. Ne, Trader sind das. Ich möchte heute traden und möchte übermorgen viel Geld haben. Und für mich war es immer klar, dass ich einer der langfristigen Investoren sein möchte, weil ich gar nicht die mentale Kapazität habe, um jeden Tag auf die Kurse zu schauen. Ich habe früher mit 18 habe ich viel Trading gemacht am Aktienmarkt. Und habe das auch recht erfolgreich gemacht. Allerdings ist das sehr auf meine Lebensqualität eingeschlagen. Ja. Ich erinnere mich, wie ich vorm Essen gehen einmal in London mit einem Freund irgendein Hebelzertifikat auf Gold gekauft habe. Und das war recht ambitioniert. Der Hebel war recht ambitioniert, ja. Recht hoch. Und am Ende des Essens hatte ich dann mehr Geld als das Essen wieder reinverdient und habe mich gefreut. Aber gleichzeitig war die Lebensqualität des gesamten Essens für den Arsch. Also ich saß da und habe die ganze Zeit nur an mein Goldzertifikat gedacht, konnte mich nicht auf das Gespräch konzentrieren. Und das war der letzte Trade, den ich gemacht habe, wo ich dann entschieden habe, das mache ich nicht mehr. Ich möchte nur noch langfristig investieren. Und dafür braucht man dann etwas, was langfristig ein Zugpferd ist. Und wenn du dir auch dann anguckst, wie sind die ganzen Vermögen entstanden? Die sind nie durch Traden entstanden. Die sind immer durch langfristige Investments entstanden.
Die einzigen Trades, die wirklich zu extremem Reichtum geführt haben, sowas wie George Soros, Breaks the Bank of England, ja, war in Wahrheit eine politische Manipulation. Das hat mit Trade nichts zu tun gehabt.
Das konnte er auch nur machen, weil er davor langfristig investiert hatte, ja. Viel Kapital hatte und dann das große Kapital nutzen konnte, um gegen den britischen Pfund zu wetten.
Jetzt, wo ich weiß, dass du jetzt 26 bist, denke ich mir, du hast offenbar auch durch deine Karriere als Unternehmer viele Dinge in einer schnelleren Zeit durchgespielt, als vielleicht andere tun. Aber vielleicht auch, weil du ja, weil das auch was ist, wenn du in dieser digitalen Welt schon aufwächst. Das kann auch sein.
Also ich hab zwei Herzen in meiner Brust. Einmal das unternehmerische Herz und dann aber auch das naturwissenschaftliche Herz. Ich habe ja Physik studiert. Mhm. Und die beiden Sachen sind eine gute Grundlage, um sich in alles reinzuarbeiten, und gleichzeitig stecken die auch in allem drin. Und das hilft. Aber trotzdem, ich meine, ich kenne viele 26-Jährige oder sogar Jüngere, von denen ich sehr viel lerne, wo ich dann denke, okay, ich ziehe meinen Hut.
Ich sage das deswegen, aber, ja, weil gerade dieses Traden zum Beispiel. Also ich sage jetzt mal die negativen Effekte von Krypto. Nennen wir mal alles außer Bitcoin Krypto. Die Argumente dagegen. Einerseits, okay, es ist nicht dezentralisiert. Es ist es einfach nicht. Es ist die Ethereum Foundation hat gerade erst wieder vorgeschlagen, die Geldpolitik von Ethereum zu ändern. Am Ende des Tages, es erinnert frappant an eine Zentralbank in Wahrheit. Okay, das ist mal abgehakt. Wer behauptet, Ethereum oder sonstige Kryptos wären dezentralisiert im Sinne von, dass sie so unangreifbar sind wie Bitcoin, der lügt sich, glaube ich, selbst an. Was ist denn dieses Traden? Das hat ja... Alle Kryptos ziehen dich in das Traden rein. Also wenn du jetzt auf einen Krypto-Channel gehst und der sagt dir, hier, ich habe hier die neuen Altcoins und so, mit denen machst du 100x und so, da geht es immer darum, wann rein, wann raus. Ja, es geht jetzt nie darum, langfristig zu sparen, so wie du. Du hast dein Essen damals wegen einem Hebelzertifikat auf Gold. Wenn du aber eine Goldmünze gekauft hättest, hättest du das Essen genießen können. Ja? Das heißt, diese Gefahr des Tradens, ich weiß nicht, wie kriegt man das los? Muss man da aufs Maul fallen? Oder kann man das irgendwie den Leuten erklären?
Ich glaube, ein Grund, warum Leute traden, ist auch, weil sie das Gefühl haben, dass sie bei den richtigen Investments zu spät sind. Mhm. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, okay, du hast mich jetzt von Bitcoin überzeugt, aber Bitcoin ist schon bei 60.000.
Ja, genau.
Selbst wenn es sich jetzt verdreifacht, dann ist es bei 200.000. Dann habe ich aber aus 10.000 Euro 30.000 Euro gemacht. Das bewegt die Nadel nicht. Aber ich kenne den und den, der hat aus 100 Euro eine Million gemacht mit irgendeinem Meme-Coin. Und das ist auch wieder ein Symptom davon, Bitcoin nicht richtig verstanden zu haben, was ich aber nicht verurteile, weil bei mir hat es 7 Jahre gedauert, um Bitcoin richtig zu verstehen.
Bei mir auch. Und ich verurteile es überhaupt nicht. Mhm. Wir sind manchmal ein bisschen flapsig und so, weil natürlich auch die, ich sage jetzt mal, Gegenseite wirklich auch mit unfairen Mitteln arbeitet manchmal in der Promotion von Altcoins. Aber ich meine das überhaupt, also ganz im Gegenteil, ich kann jeden verstehen, weil nenne mir einen Fehler, den du machen kannst, entweder generell bei Trading oder bei Investment oder bei Kryptomarkt im Speziellen. Und ich sage dir, wann ich ihn gemacht habe und wann ich ihn nochmal gemacht habe, weil dass man aus den eigenen Fehlern lernt, ist zum Teil auch ein Meme.
Seit wann bist du Bitcoin-only?
Ich bin Bitcoin-only seit, also mit wirklich Überzeugung und Argumentation, würde ich sagen, 2020 tatsächlich. Ja, also ich hatte das schon lange. Man merkt dann im Nachhinein, dass man eh hintendiert, dass man quasi in der Praxis das schon vorwegnimmt, ohne es wirklich zu argumentieren. Aber also meine Story ist die, ich hatte das Problem, dass ich 2017, 18, 19 bei der Tageszeitung war, auch vorher schon. Ich habe schon 2013 mit Bitcoin geschrieben, da gab es noch keine Altcoins in dem Sinn. Aber als dann der große Hype kam 2017, da war es wirklich so, dass du bei der Tageszeitung jeden Tag, jede Woche eine neue Blockchain-Hype beschreiben musstest. Und das bedeutet, ich habe zwar darüber über Krypto berichtet, aber konnte nie auf Bitcoin wirklich einsteigen, weil mir damals auch die Informationsquellen gefehlt haben. Ja? Und dann 2019 habe ich eine große Recherche gemacht, gemeinsam auch mit dem ORF, damals bei der Presse, über ein großes, riesengroßes Bitcoin-Pyramidenspiel. Also ein Pyramidenspiel, wo Bitcoin schon eine Rolle gespielt hat. Und da auch einfach die Story von Bitcoin stark missbraucht wurde. Genau das, was du erzählt hast, nämlich in dem Sinn, ja, bei Bitcoin habt ihr ja schon verpasst, aber wir zeigen euch jetzt, wie man trotzdem noch Kohle machen kann. Und die haben damals über 10.000 Leute abgezogen, ganz üble Geschichte, also ich glaube, das waren Bitcoin im Wert von 160 Millionen, die dann abgehaut sind. Bis heute niemand vor Gericht gestellt, nichts. Österreicher, also in Österreich war das im Epizentrum, aber es waren auch Deutsche, Türken etc. betroffen. Aber jedenfalls, das hat mich von Bitcoin und Krypto auch ein bisschen abgeturnt, diese kriminelle Energie, die ich da gesehen habe. Und der Moment, an dem ich es eigentlich wirklich erst gecheckt habe, war der Moment, an dem es wieder zurückgekommen ist nach dem Corona-Crash. Ja? Weil man natürlich auch, so wie du erzählt hast, abgelenkt wird durch das Leben. Ja, man hat keine Zeit für Bitcoin, bevor man einmal in dieses Rabbit Hole, wenn du einmal drin bist, okay, ja, abgehakt. Aber es gibt für alle diese Phasen. Und die Phase, dass man sich dann auch verzeiht, dass man nicht bei 300, 3000, 1000, 3000 gekauft hat, das ist halt auch bitter. Ja? Da muss man auch erstmal drüber. Und immer kommt man drauf, es ist nicht zu spät für Bitcoin. Aber ja.
Also ich, ehrlich gesagt, meine Story wird noch ein bisschen schlimmer. Und zwar, als ich dann entschieden habe, dass Ethereum das Silber wurde, ist, habe ich auch Ethereum gekauft. Und habe dann 2021, als dieser ganze NFT-Boom kam, dachte ich mir, okay, NFTs auf einer Blockchain ergeben nicht besonders viel Sinn für Real-World-Assets. Also, dass ich jetzt mein Grundbucheintrag von meinem Haus auf einer Blockchain habe, ergibt keinen Sinn. Weil was ist, wenn mir jemand meine Wallet drained und hat er meinen Grundbucheintrag? Zu wem gehe ich und sage, das Haus gehört trotzdem mir?
Yeah.
Da muss ich ja trotzdem zu einer zentralen Instanz gehen. Und wenn die nichts machen kann, gehört dann ihm das Haus? Das kann ja auch nicht sein. Wenn sie auch was machen kann, dann brauche ich auch keine Blockchain.
Ist übrigens das eines der größten Memes, das wir jetzt, also das wirst du sehen. Wir nennen es ja was, Bananen auf der Blockchain. Mhm. Ja, das ist einer der größten Narrative von den Banken und den Notenbanken sein, jetzt in den nächsten Jahren. Ja? Real World Assets.
Ja, ich war letztens bei einer Präsentation von einem der Top-Banker der Welt. Und der hat genau das erzählt. Und dann habe ich die Frage gestellt und er wusste auch keine Antwort darauf, aber hat mich dann eher überheblich,
ja, klar,
so abblitzen lassen.
Na klar, damit nicht, da muss man dich abblitzen lassen, genau, weil sonst kommen andere zum Nachdenken. Ja? Genau. Aber dass das jetzt wirklich kommt, ich meine, als ich das gecheckt habe, bin ich ja fast vor Lachen vom Sessel gefallen. Aber gut. Ja?
Aber man muss auch drüber nachdenken. Und ich glaube, ein großer Punkt ist, dass man das selber Nachdenken verlernt hat. Und auch ich habe das selber Nachdenken gelernt. Oder mir ist aufgefallen, dass ich es selber verlernt habe, als ich meine Physiklehrerin, wie auch im letzten Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, als ich ihr beim Nachdenken zugeschaut habe. Wie sie, ohne dass sie die Antwort wusste, über eine Frage nachgedacht hat und am Ende die Antwort hatte, obwohl sie die Antwort nicht wusste
davor. Und quasi, du bist dann bei NFTs gelandet.
Genau, dann war ich bei NFTs und dachte mir, gut, der Kunstmarkt könnte vielleicht auf einer Blockchain stattfinden, das ergibt Sinn. Und da merkst du dann auch wieder, ich habe Bitcoin noch nicht ganz verstanden, weil der Kunstmarkt, warum gibt es den überhaupt? Oder warum ist der überhaupt so groß? Den gibt es nur, weil unser Geld kaputt ist.
Genau.
Und wir andere Geldspeicher brauchen, unter anderem auch Kunst. Wenn ich aber Bitcoin schon verstanden hätte, hätte ich gesehen, dass Bitcoin die Lösung ist, die Kunst als Wertspeicher obsolet werden lässt, zum größten Teil. Und deswegen die Wette auf ein digitales Kunstasset einigermaßen valide ist, vielleicht, weil Digitalisierung ist immer gut, aber jetzt nicht die stärkste These ist, die es gibt.
Ich würde sagen, es gibt sogar zwei große Argumente dagegen. Das eine hast du schon erwähnt, das ist die Tatsache, dass Bitcoin diesen Wertspeicher darstellen kann, den Geld eben nicht mehr darstellt oder Währungen nicht mehr darstellen. Und dass du auch nicht, bei Bitcoin gibt es auch kein Maximum. Also du kannst unendlich viel Wert in Bitcoin speichern, ohne dass du irgendwie die auch den Markt verzerrst. Selbst bei Gold, das hat das irgendwo dann noch eine kleine industrielle Komponente, die müsstest du dann, wenn Gold jetzt nochmal um 50-fache steigt, müsste die industrielle Komponente komplett ersetzt werden durch irgendwas anderes. Würde wahrscheinlich funktionieren, aber Bitcoin hat das gar nicht. Ja? Das heißt, das Argument, dass Bitcoin keinen intrinsischen Wert hat und keine Anwendung hat, ist quasi ein Argument für Bitcoin, nicht gegen Bitcoin, aber das zu checken ist ganz schwierig. Und das zweite Argument ist dann, weil der jetzt gerade ein Video bei Raoul Pal gemacht, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein Kryptotyp, und der hat dasselbe Argument, ja, aber die kaufen wir in der richtigen Welt und in der alten Welt Kunst und in der neuen auch. Das impliziert ja quasi, dass NFTs irgendwie gleichzusetzen sind mit einem Van Gogh. So. Und das ist ja irgendwie verrückt. Also ich glaube schon, dass Kunst eine Rolle spielt, und auch wahrscheinlich immer spielen wird, weil Van Goghs sind tatsächlich absolut knapp, außer du findest noch welche. Ja. Und was du mit Kunst oft gut geschafft hast, wirklich ist tatsächlich Vermögen über die Krisen und über die Jahrhunderte zu bringen. Aber es ist nur möglich für eine ganz, ganz kleine Elitenschicht, die die Infrastruktur dafür hat, das zu machen. Ja. Also der Einzelne kann das nicht tun, sicher nicht mit NFTs. Das heißt, NFTs haben diesen Nachteil, dass du eben nicht, du implizierst, dass es das ist, was die Reichen und Schönen machen, aber es ist es nicht. Es ist, weil NFTs, erstens, die meisten Künstler, die NFTs erstellen, sind noch am Leben und können unendlich viele NFTs erstellen. Zweitens, was mir noch nie einer beantworten konnte, aber da gibt es vielleicht eine einfache Antwort, ist, was ist, wenn der dasselbe JPEG auf eine andere Chain als NFT verkauft? Und das dritte ist einfach Inflation. Also du kannst diesen Markt permanent ausweiten, selbst wenn nur andere dazukommen.
Absolut. Es ist, und diese Punkte waren nicht top of mind bei mir. Und das hat auch nicht geholfen, dass ich das recht erfolgreich daran war, in der Allokation von meinem Geld in dem Markt. Und dann ist man ja auch etwas beratungsresistenter oder etwas weniger offen für Ideen, als wenn es das nicht wäre. Allerdings war zu der Zeit Bitcoin auch noch, Ethereum auch noch Proof of Work. So, dann haben, dadurch, dass ich auf LinkedIn gepostet habe und all solche Sachen gemacht habe, haben mich immer mehr Leute angeschrieben, meinen, hey, Florian, ich will, dass du, Web3 ist das neue Ding, ich will, dass du ein bisschen Geld von mir allokierst. Ich habe das Gefühl, du kannst das ganz gut.
Die melden sich einfach bei dir?
Ja, die haben sich gemeldet. Ich habe viele Posts gemacht und dann kam das. Und dann habe ich gesagt, okay, die Nachfrage scheint da zu sein. Wenn sie mich suchen, dann mache ich das auch. Und habe dann mir ein Beratungsteam zusammengestellt, habe mit Anwälten geredet, habe so eine ganze Fondsstruktur aufgebaut und war im Fundraising, hatte 1,5 Millionen Euro eingesammelt. Und dann kam der Merge zu Proof of Stake. Und dann dachte ich mir, oh, die einzige Blockchain neben Bitcoin, die einigermaßen noch in Richtung Dezentralität tendieren hätte können, ist jetzt, ich sag's mal salopp, für den Arsch. Und dann ergibt es auch keinen Sinn, da noch Geld zu allokieren. Und dann habe ich den Investoren geschrieben und meinte, jetzt wo Ethereum Proof of Stake ist, fällt Ethereum aus unserem Anlagehorizont raus. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist Bitcoin. Bitcoin im Vergleich zu allen anderen Kryptowährungen halte ich aber für das beste Investment des Jahrhunderts. Und anbei findet ihr ein 40 Seiten PDF, wo ich meine Bitcoin-Thesis erkläre. Dafür kann ich aber keine Management-Fee verlangen. Deswegen hier habt ihr den Tipp umsonst. Und das, was ihr mit mir investieren wolltet, könnt ihr einfach in Bitcoin stecken und wir reden dann nochmal. Und das kam gut an. Ich hatte erst ein bisschen Angst, weil ich ja irgendwie davor schon gut über Ethereum gesprochen hatte. Aber die fanden das gut. Und der eine meinte, ja, neue Informationen kommen rein. Gut, dass du dann auch nicht bei deiner Meinung geblieben bist, sondern sie auch geupdatet hast. Und tatsächlich hat jeder von denen in Bitcoin investiert. Und das war ja...
Wie viele waren das?
Das waren 7 Leute.
Okay.
Alle haben 200k-Tickets und einer hat ein 300k-Ticket. Und die, ja, aus den 1,5 Millionen, ich weiß nicht, ob sie es noch haben, aber da wäre jetzt dann knapp 5 draus geworden, weil das war ja bei 20.000 Euro. Und ich kriege ab und zu Nachrichten von dem einen oder anderen, von dem, der meint, ey, klasse, lass mal kurz telefonieren, ich will ein Update vom Markt. Das ist schön. Manchmal denke ich mir, okay, ich hätte auch den Fonds weitermachen können und einfach es in Bitcoin stecken können und dann wäre es auch cool. Aber dann denke ich mir, das ist, einen Fonds zu machen, um in Bitcoin zu investieren, das... Also, das wäre auch nicht hundertprozentig irgendwie ehrlich gewesen, weil das auch nicht die These war, die ich gepitcht hatte.
Es ist natürlich nicht hundertprozentig ehrlich, aber es ist natürlich auch verständlich, warum kommen die zu dir und sagen, sie wollen das, also einerseits, damit du den Durchblick hast durch den Markt, damit haben die keine Zeit, aber andererseits ist auch einfach dieses, und das ist ein kraftvolles Argument, ist zu sagen, naja, wenn es schief geht, kann ich wenigstens sagen, der Flo war schuld, die Bank war schuld. Ja, der Bankberater hat mir das eingeredet, Bernie Madoff, alle haben sich auf Bernie Madoff verlassen. So, weißt du, was ich meine? Also dieses, die Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich mache das jetzt so, ist selbst von Leuten, die viel Geld haben, glaube ich, schwierig. Und vor allem, dass das überhaupt möglich ist, ist ja nicht vorgesehen in unserer Gedankenstruktur. Ich würde jetzt ganz kurz noch zurück zu NFTs, weil ich weiß, dass die als Story wiederkommen werden.
Okay.
Ja? Was ist der Grund, warum man ein NFT kauft? Sagen wir sind jetzt ganz banal, wir kommen jetzt rein und sagen, wir kaufen jetzt ein NFT. Der Grund ist, es später für mehr Geld wieder zu verkaufen, oder?
Ja.
Damit es im Wert steigt. Was macht jetzt ein JPEG-Bildchen dann besser als Bitcoin? Weil ich verstehe schon, dass zumindest die JPEG-Bildchen tatsächlich digitale Assets sind. Das stimmt. Sie sind anders als Bananen auf der Blockchain, sind die Dinger, wobei, das ist dann technisch auch eine Frage, weil manchmal ist ja nur der Link dorthin überhaupt gehasht. Aber gut, dann sagen wir mal, die existieren wirklich auf der Blockchain. Trotzdem müssten sie sich ja mit dem Predator Asset Nummer 1 im digitalen Raum und dem einzigen digitalen Asset in meinen Augen, Bitcoin, messen lassen. Und das kann nicht funktionieren.
Absolut. Also ich glaube, der Glaube an Web3, der Glaube an NFTs, der Glaube an Ethereum, Solana, was auch immer, ist ein Zeugnis davon, dass man Bitcoin noch nicht verstanden hat. Und auch wieder, das sage ich nicht vom hohen Ross, weil ich habe es selber komplett genau so durchgesagt. Ich sage es eigentlich mit Demut, weil mir genau das Gleiche passiert ist. Und wenn du aber verstanden hast, dass das Wertspeicherproblem, dass es überhaupt ein Wertspeicherproblem auf der Welt gibt.
Genau, Punkt 1.
Ne? So, also wir müssen Geld über Raum und Zeit speichern können. Und eigentlich war Geld dafür vorgesehen, aber unser Geld funktioniert dafür ja nicht. Und jetzt zweckentfremden wir andere Güter, um unser Geld zu speichern. Immobilien, Aktien, Gold, NFTs. Und all diese weltlichen Güter, die wir zweckentfremden, erfüllen die Eigenschaften, die ich möchte, aber nicht hundertprozentig. Immobilie hat das Problem, dass es immobil ist. Gold hat das Problem, dass ich das nicht gut teilen kann. Aktien hat das Problem, dass irgendjemand in Management sitzt, der den Kurs der Aktie stark beeinflussen kann. Und nur die Eigenschaften, die ich brauche für einen guten Wertspeicher, kann man ja mal überlegen, unabhängig von Bitcoin. Also ab und zu bin ich bei Family Offices und berate die zu Bitcoin für einen Tagessatz einfach. Und dann mache ich immer gerne mit denen das Spiel und sage, wenn ihr einen Wertspeicher konstruieren könntet, mit den besten Eigenschaften, die ihr euch vorstellen könnt, und Eigenschaften, nicht Konsequenzen, nicht irgendwie der Kurs muss steigen, weil das ist eine Konsequenz aus den Eigenschaften, sondern nur die Eigenschaften. Welche Eigenschaften wären das? Und da gibt es viele Sachen, die man sagen kann. Bis jetzt hat noch kein Family Office irgendeine Eigenschaft gesagt, die Bitcoin nicht erfüllt. Und die Eigenschaften wären zum Beispiel, ich möchte unendlich viel Geld, aber auch unendlich wenig Geld drin speichern können. Ich möchte 10 Euro drin speichern können, aber auch 10 Milliarden. Ich möchte es von A nach B senden können. Ich möchte es gut portieren können. Und da meinte der eine sogar, ich möchte nicht, dass es klein ist und portabel, sondern ich möchte es im Kopf speichern können und weg.
Ich kann im Kopf mit demselben Aufwand 10 Milliarden speichern oder 10 Euro.
Genau, die Wartungskosten skalieren nicht mit der Menge des Geldes, die ich investiere. Das eine Family Office hatte 500 Millionen Immobilien.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie viele Millionen die jedes Jahr ausgeben müssen, nur um diese Immobilien zu erhalten. Und so kommen die ganzen Eigenschaften zusammen. Ich möchte, dass es per Definition keine Inflation haben kann. Also ich möchte nicht, dass irgendjemand, ob es die Regierung ist oder irgendjemand Mächtiges, auf einmal entscheiden kann, dass es mehr Einheiten von meinem Wertspeicher gibt. Und damit würde ich ja verwässert werden. Und so werden alle Punkte durchgespielt. Und du kannst das ja auch mal selber machen, wenn du jetzt hier dazu hörst und überlegen, was sind die optimalsten Eigenschaften, die ich mir nur wünschen kann. Und da kann man auch gerne ein bisschen crazy werden. Und du wirst feststellen, dass es nur ein einziges Asset auf der Welt gibt, was all diese Eigenschaften erfüllt.
Ich habe das in meinem aktuellen Vortrag gleich am Anfang drinnen, eines meiner absoluten Lieblingszitate von Satoshi Nakamoto selbst, ich weiß nicht, ob du es kennst, wo er, ich habe es schon ein paar Mal auch erwähnt, wo er sagt, naja, machen wir mal ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, ein Metall, so knapp wie Gold, aber grau in der Erscheinung, kein guter Leiter von Elektrizität, keine industriellen Zwecke wirklich nutzbar, aber mit einer magischen Eigenschaft, er hat es tatsächlich magisch genannt, also Magic Internet Money, es ist über Kommunikationsnetze übertragbar, also übers Internet. Ja? Und was mir dann eingefallen ist, ist bei diesem digitalen Gold-Meme, dass das für unterschiedliche Adressaten unterschiedlich ankommt. Also wenn du mit einem Austrian Economist und mit Leuten, die sagen, wir müssen hartes Geld, wir müssen Wert speichern und so, dann ist digitales Gold, wow, okay, cool, das muss ich mir ansehen. Aber wenn du einem Notenbanker oder einem keynesianisch orientierten Banker sagst, das ist digitales Gold, na, für den ist ja schon analoges Gold wertlos und pointless, also warum sollte er digitales Gold brauchen? Das heißt, das ist für den eigentlich ein Argument gegen Bitcoin, das ist ganz ironisch, gegen Bitcoin. Und was auch ganz lustig ist, ist, dass, weil du gesagt hast, das Geld war ja vorgesehen als Wertspeicher. Der Markt und die Menschen sehen das so, aber die Kombination aus 60 oder 70 Jahren purem Fiat Money, Monetarismus und Keynesianismus und jetzt MMT, haben sich die Notenbanker und viele Ökonomen wirklich gegenseitig davon überzeugt, dass die Wertspeicherfunktion des Geldes die unwichtigste ist. Und dass man mit der spielen kann, und Lagarde hat auch ein Zitat dazu, dass man mit der spielen kann, solange es keine Escapes gibt, solange du nicht flüchten kannst.
Ja, das auszusprechen finde ich schon heftig, ehrlich gesagt. Das, ja, okay, aber vielleicht Ich würde gerne 5 Minuten nehmen, um einmal dein Zitat herzuleiten, was du gesagt hast. Es gibt ja, immer wenn ich nicht weiter weiß, dann, und das ist jetzt auch erst seit 1-2 Jahren so, seit Bitcoin ist es so, immer wenn ich nicht weiter weiß, gucke ich, ob es in der Geschichte schon ähnliche Muster gab, weil wir sind schon seit vielen, vielen tausenden Jahren auf der Welt. Und es ist jedes Problem, was ich habe, hatte jemand auch schon mal. Und wenn man sich Geschichte anguckt, dann gibt es das Yin und Yang der Menschheit. Ja, wobei, das Yin und Yang der Menschheit wären Mann und Frau. Das Yin und Yang von menschlichem Fortschritt. Mhm. Und meiner Meinung nach ist das das eine, was Michael Saylor sagt. Das Yin ist Kanalisierung von Energie. Und das Yang ist Kanalisierung von Informationen. Und egal, was es für menschlichen Fortschritt gab, ob es Feuer war, das wäre Kanalisierung von Energie, Aquädukte bei den Römern, auch Kanalisierung von Energie, oder Internet, Kanalisierung von Informationen, oder Sprache, Kanalisierung von Informationen, oder Mathe, Kanalisierung von Informationen, oder Pfeil und Bogen, Kanalisierung von kinetischer Energie, oder Segelboote, Kanalisierung von Windenergie, Hydraulik, Kanalisierung von Gravitationsenergie über Flüssigkeiten. Egal welchen Fortschritt die Menschheit gemacht hat, es fällt in einer dieser beiden Töpfe. Und genauso wie bei Yin und Yang gibt es ja im Yin gibt es ja auch einen kleinen Punkt vom Yang und im Yang gibt es einen kleinen Punkt vom Yin. Und manche Informationstechnologien helfen, andere Kanalisierungstechnologien zu entwickeln und andersrum. Also durch Sprache konnten wir bessere Werkzeuge bauen. Durch bessere Werkzeuge konnten wir bessere Kommunikationskanalisierer wie das Internet zum Beispiel bauen. So, und das ist für mich das Yin und Yang von menschlichem Fortschritt, weil jeder einzelne Punkt in der gesamten Geschichte der Menschheit lässt sich darauf reduzieren. Und dann kannst du dir angucken, was sind die Gemeinsamkeiten, die diese beiden Säulen haben, oder das Yin und das Yang, also in sich selbst, nicht untereinander. Und die Kanalisierung von Energie, da geht es immer um Energieerhaltung. Es geht darum, Energie zu nutzen und so umzuleiten, dass sie für dich nutzbar ist. Du kannst mit einem Segelboot nicht mehr Energie kanalisieren, als der Wind dir gibt. Du kannst mit Pfeil und Bogen nicht weiter schießen, als die kinetische Energie es dir erlaubt und die Gravitation es dir erlaubt. Du kannst mit dem Aquädukt kein Wasser den Berg auffließen lassen. Du musst dich der Energieerhaltung unterwerfen und dann kannst du aber auch gute Werkzeuge bauen. Bei der Kanalisierung von Informationen, da geht es vor allem darum, so effektiv wie möglich Informationen von A nach B zu bringen. Da geht es um Portabilität. Das beste Kommunikationsnetzwerk sorgt dafür, dass wir hier gut uns unterhalten können, uns aber auch von Hamburg nach Wien gut unterhalten können. Und wenn man sich dann die Frage stellt, was ist Geld? Und da greife ich auch gern wieder auf Michael Saylor zurück. Er sagt, Geld ist ökonomische Energie. Ja, und Energie als Physiker ist die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Und wenn ich Geld habe, kann ich jemand dazu bringen, Arbeit für mich zu verrichten.
Ist, glaube ich, ganz wichtig. Er sagt nicht, Bitcoin ist Energie, weil da die Energie reinfließt, genau, sondern es geht darum, dass Bitcoin ökonomische Energie ist.
Genau, ja, ökonomische Energie. Und ich wende ja auch meine Energie auf in meiner Arbeit. Ich verwende Zeit und Energie, um zu arbeiten. Dafür kriege ich Geld und kann das Geld nutzen, um die Zeit und Energie von anderen Leuten zu nutzen. Und bei jeder Form von Energie haben wir zwei Probleme. Und zwar einmal, wie sende ich Energie über Raum? Und wie sende ich Energie über Zeit? Das ist bei echter Energie so und aber auch bei ökonomischer Energie so. Über Raum heißt, wie kriege ich es von A nach B? Und über Zeit heißt, wie kriege ich es von heute nach übermorgen? Das wäre eine Batterie. Und das ist auch ein Problem, was wir bei erneuerbaren Energien haben. Und diese Probleme haben wir bei Energie und Geld ist auch Energie. Das heißt, wir haben die Probleme auch bei Geld. Wie kann ich Geld von A nach B kriegen? Oder wie kann ich Geld von heute nach morgen kriegen? Und um genau diesen beiden Fragen hat sich das gesamte Geldsystem der Menschheit immer bewegt. Es hat angefangen mit einem Vertrauenssystem in unserer Community. Ich habe mir Reh gejagt, du hast es nicht gejagt, aber du hast trotzdem was bekommen und du wusstest aber, dass wenn du mal gute Beeren sammelst, dass du sie dann auch mir gibst. Und so haben wir Energie ausgetauscht. Mhm.
Da ist das Ding. Die absoluten Legenden von Coinfinity haben den Affiliate-Code rübergeschoben. Mit was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch jetzt 21% der Gebühren bei Coinfinity für die ersten 6 Monate für Sparplan, Kauf und sonstige Stack-Bedürfnisse. Coinfinity feiert im Jahr 2024 das 10-jährige Bestehen und das gilt es zu feiern. Die Community von Was Bitcoin bringt ist die erste, die so einen Code erhält. Das Angebot gilt natürlich auch für bestehende Kunden und für Neukunden ist es der perfekte Grund, von eurem alten, verstaubten, langweiligen Bitcoin-Broker zu einem echten, orangen Helden zu wechseln. Zu Coinfinity. Die Website ist coinfinity.co. Die App gibt es in allen gängigen App-Stores. Happy Birthday, Coinfinity, und euch wünsche ich viel Spaß beim Stacken. Was Bitcoin wirklich bringt, das weiß man erst, wenn man seine Bitcoin selbst hält, wenn man seine Keys sicher in der Hand hat. Und am besten geht das mit der Bitbox O2 von Shift Crypto. Die kommt aus der Schweiz, die ist Open Source, die hat eine simple, schlichte Software, die wirklich gut funktioniert. Die verwende ich persönlich auch fast jeden Tag und sehr gerne. Habe ein echt gutes Gefühl dabei und das solltet ihr euch auch holen. Und zwar mit dem Code Was Bitcoin bringt, um 5% vergünstigt bei bitbox.swiss mit dem Code Was Bitcoin bringt, die Bitbox O2 Hardware Wallet.
Um den Erhalt der um den Erhalt von Geld über Zeit zu garantieren, oder anders gesagt, damit Geld gut über Zeit und über Raum transportabel ist, brauchst du eine Geldeinheit, ne, irgendeine Einheit und ein Geldsystem. Die Geldeinheit ist dafür zuständig, dass es über Zeit erhalten bleibt. Das Geldsystem ist dafür zuständig, dass ich es von A nach B senden kann. Die Geldeinheit beim Handel in unserer Community wäre mein Status. Also je mehr Status ich habe, desto mehr würdest du mir von deinen Bären abgeben und desto höher ist mein Kredit bei dir.
Da ist es, genau, das ist ganz wichtig. Kredit, genau. Da ist es nämlich egal, ob wir von einem primitiven Geldsystem sprechen, wirklich als Tauschhandel, oder ob wir von Schulden sprechen. Weil natürlich wird das oft auf diesem schuldbasierten System, also das ist aber kein Argument für ein schuldbasiertes Papiergeldsystem, wie wir es heute sehen.
Ja, und es war auch ein hochdefizitäres System. Das Geldsystem davon, also wie kriege ich es von A nach B? Mit dir konnte ich handeln, aber mit einer anderen Community, die mich nicht kennt, konnte ich schon gar keinen Handel mehr machen.
Und geschichtlich betrachtet ist die Standardisierung der Grund dafür, dass wir heute das haben, was wir heute haben. Mit vielen Zwischenstufen und leider Gottes auch dass das politische System, nicht unbedingt einzelne Politik, aber das politische System begriffen hat, dass sie das nutzen können, A, um sich selbst zu bereichern und B, um Kontrolle auszuüben. Ja. Also wenn du zum Beispiel, ich lese gerade ein faszinierendes Buch über das Ende der Sowjetunion, ich war vor kurzem in Budapest und habe mir gedacht, das passt gut. Ja. War ich übrigens bei der Satoshi Nakamoto-Statue.
Stark.
Und total interessant. Also ein Beispiel zum Beispiel, also es ist irrsinnig beklemmend, weil es sind viele Parallelen zu dem, was wir heute sehen, gerade im Westen, dass du ein System hast, das eigentlich gegen die Menschen arbeitet. Die Menschen wissen es aber damals besser, als wir es heute wissen, das muss man auch dazu sagen. Also die Masse hat das schon verstanden. In der DDR, also in den 80er Jahren, hat jeder gewusst, in Ungarn, in Polen, in Rumänien. Ja. Und Rumänien war das extremste Beispiel. Der Ceausescu hat also den Leuten gesagt, na, wir müssen uns unabhängig machen vom Westen, deswegen, weil die waren ja alle schon ironischerweise verschuldet beim westlichen Kapitalismus. Hat er jahrelang, Rumänien, einer der größten Essensproduzenten in Osteuropa, hat jahrelang 90% oder 3/4 des Essens exportiert, im Land Mangel, Armut, Hunger. Das wurde exportiert mit dem Argument, dass es, also ihr müsst die Auslandsschulden bezahlen. Und dann hat er irgendwann eine Rede gehalten und gesagt, so, die Auslandsschulden sind jetzt bezahlt. Und dann haben die Rumänien gesagt, cool, jetzt gibt es vielleicht mal wieder frisches Obst. Und dann gesagt, nein, aber um den Status aufrechtzuerhalten, müssen wir weiter exportieren, vielleicht sogar noch mehr. Und es wurde weiter gerationed und die Leute wurden weiter in die Mangel genommen. Und das ist so auch, ein sterbendes Fiat-System hat leider Gottes ähnliche Effekte.
Absolut. Also das, und auch das sieht man ja immer wieder in der Geschichte der Menschheit. Das sieht man ja auch Ray Dalio mit seinem Buch Changing World Order. Das hat auch immer die Komponente, dass sich das Geld entwertet. Das Römische Reich, da wurde das Geld entwertet. Bei jedem Reich, was von alleine gefallen ist, da wurde das Geld entwertet. Und jedes Reich, was von außen angegriffen wurde, hat auch oft eine Historie gehabt, wo sich das Geld entwertet hat und dann haben sie außen Krieg gesucht und dann wurden sie angegriffen.
Habe ich den Gedanken mit der Kanalisierung von Energie und Geld?
Nein, da können wir noch kurz weiter.
Und Information, haben wir das, sind wir da schon fertig?
Sind wir noch nicht ganz fertig, okay. Genau, danke. Und bei der Frage, wie sende ich Geld über Raum und Zeit? so hat sich unser Geldsystem entwickelt. Wir haben vom Tauschhandel haben wir dann gewechselt zu Muscheln. Muscheln, da war die Geldeinheit die Muschel und das Geldsystem war meine Hosentasche. So. Und die Geldeinheit war nicht perfekt, weil Muscheln können neu gefunden werden und so wird meine Muschel verwässert, mein Muschelvermögen. Das Geldsystem war auch nicht perfekt, weil wenn ich zu dir 100 Kilometer laufen muss, könnte ich auf dem Weg beraubt werden. Dann haben wir irgendwann gewechselt zu kalorischer Energie. Weizen, Salz, ähnliche Geldeinheit wie die Muschel, auch leicht inflationierbar. Ähnliches Geldsystem wie die Muschel, Hosentasche oder ein Ochsenkarren, was auch immer. Auch nicht perfekt. Dann haben wir zu metallischer Energie gewechselt. Das war eins der ersten richtig großen Upgrades, weil metallische Energie wie Gold ist von der Geldeinheit sehr haltbar über Zeit. Es ist sehr schwer, neues Geld auf den Markt zu spielen, sehr schwer, dein Vermögen zu verwässern. Und gleichzeitig ist das Geldsystem aber nicht perfekt, weil Gold kann man auch sehr schwer über Raum versenden und auch sehr schwer teilen. Das heißt, wenn ich einen Goldbarren habe und ich möchte aber dir die Hälfte geben und jemand anderen die Hälfte geben, habe ich schon wieder ein Problem. Und trotzdem ist die Geldeinheit so gut erhaltbar über Zeit, dass sich Geld über viele tausende Jahre, Gold über viele tausende Jahre trotzdem erhalten hat.
Bis heute.
Bis heute.
Also man darf nicht vergessen, genau. Wenn wir tief genug graben, ist Gold bis heute die Basis eigentlich unseres Geldsystems, weil die Notenbanken es immer noch rumliegen haben für den Fall der Fälle, dass sie es brauchen.
Genau.
Und vor allem auch deswegen, weil bei einem Zusammenbruch des Vertrauens im internationalen System natürlich würden sie wieder zu Gold greifen.
Und da, weil Gold manche Eigenschaften hat, die nichts anderes hat, außer Bitcoin. Und bei Gold hatten wir aber das Problem von dem Versand. Und wenn du eine Weltwirtschaft hast, einen Handel hast, dann ist Versand besonders wichtig. Fast sogar noch wichtiger als Werterhalt, weil du möchtest schnell handeln können. Und dann kam das Fiat-System, und nicht das Fiat-System, das der Goldstandard, wo Papiergeld auf Gold erfunden wurde, um die Defizite von Gold auszubessern. Das heißt, der Staat hat gesagt, okay, wir nutzen Gold als Basis, aber Gold ist nicht so gut transportabel. Deswegen erfinden wir ein neues Versendungssystem, was mit Geldeinheiten funktioniert. Und jede Einheit ist rückerstattbar gegen ein Stück Gold.
Um es fairerweise zu sagen, das hat tatsächlich nicht der Staat erfunden. Das haben die privaten Händler, die Goldschmiede, die Leute, die das Gold eingelagert haben, erfunden. Die Banken haben das, deswegen nennen wir es Banknote. Ja. Ja. Der Staat hat sich des Ganzen dann ungefähr vor 400 Jahren mit der Bank of Amsterdam angefangen zu bemächtigen, nämlich zuerst in einer Rolle als Standardisierer. So wie er auch schon unter Krösus in Lydien 600 vor Christus auch als Standardisierer aufgetreten ist und gesagt hat, ja, das ist schön, dass ihr hier 15 verschiedene Goldklumpen in 15 verschiedenen Legierungen habt, aber das kann ja kein Mensch testen, also stempel ich da mein Gesicht drauf und ist, übrigens von Anfang an haben sie ihr Gesicht drauf gestempelt, ja. Und helfe dir da. Ja? Nur zum Detail.
Sehr guter Punkt. Und der Staat hat sich dieses System abgeguckt und hat es dann für sich vereinnahmt und hat gesagt, okay, weil auch, ich glaube, Geld entsteht ja meistens von den Menschen und nicht vom Staat. Mhm. Das ist die ursprüngliche Form. Zahlungsmittel meinetwegen vom Staat, aber Geld an sich in seiner reinen Form entsteht eigentlich von den Menschen heraus. Und Gold ist von den Menschen entstanden. Jetzt kannst du auch als gewiefter Staat überlegen, wie kann ich es so ein bisschen in meine Obhut bringen? Und dann baue ich eine zweite Ebene darüber, was besseren Versand über Raum hat. Aber gleichzeitig habe ich dann auch die Kontrolle über das Gold. Und das war kein besonders schlechtes System, weil ich habe den Werterhalt über Zeit durch das Gold. Und ich habe aber auch den Versand über Raum durch das SWIFT-System oder das, welches auch immer System genutzt wurde, um die Münzen von A nach, oder die Scheine von A nach B zu kriegen. Das einzige Problem bei diesem System war, ist, dass es Vertrauen brauchte, um sicherzustellen, dass ein 1-Euro-Münze auch wirklich gedeckt war von so und so viel Gramm Gold. Und daran ist letztendlich auch gescheitert. Die Amerikaner, die hatten das Gold vieler Europäer bei sich, weil die Europäer hatten Angst, dass die Nazi-Deutschen sie überfallen, dass sie denen das Gold wegnehmen. Deswegen haben die Franzosen zum Beispiel Gold in den USA geparkt. Dass auch im Falle von einer Übernahme von Deutschland das Gold zumindest gesichert ist.
Gut, die muss man dazu sagen, die Sorge war nicht unbegründet. Die französischen Goldreserven wurden aus der Banque de France gerettet, die sind bei der einen Tür raus, als die Wehrmacht bei der anderen reinmarschiert ist. Ja? Übrigens in Österreich war das anders. In Österreich hat man schon gewartet und hat nur gesagt, schöne Grüße, hier ist das Gold. Und das war am selben Tag, an dem die Deutschen hier einmarschiert sind, war das Gold schon in Berlin.
Genau.
Mit Hilfe der österreichischen Nazis natürlich. Ja.
Und dazu lädt Gold ja auch ein. Ne? Also wenn mein Nachbar viel Gold hat, dann kann ich vielleicht auch mal mit einer Keule rübergehen und mir sein Gold einverleiben. Und dann wurde das Gold in die USA geschickt, aber irgendwann, nachdem der Krieg vorbei war, dachten sich die Franzosen, haben die überhaupt unser Gold? Und das Papiergeld, was sie uns als Ersatz für das Gold gegeben haben, ist das wirklich mit unserem Gold gedeckt oder drucken die mehr Papier, als sie Gold haben, insbesondere zu Zeiten von dem Vietnamkrieg. Mhm. Und dann wurden sie skeptisch und dann waren andere Leute auch skeptisch und haben ihr Gold wieder zurückverlangt. Und das war dann der Moment, wo der Goldstandard aufgehoben wurde. Und seitdem gibt es nur noch Papiergeld, was eine Geldeinheit hat, die nicht mehr von Gold gedeckt ist, sondern einfach nur vom Glauben gedeckt ist.
Ich glaube, es ist auch wichtig hier zu betonen, dass sozusagen der Goldstandard im Sinne einer für jedermann zugänglichen Institution da schon lange tot war.
Ja, schon seit 1913
oder so. Ja, mindestens. Mhm. Ja, also ich würde sagen, die Gründung der FED war jetzt nicht die allerbeste Idee grundsätzlich. Ja. Kennst du das von Douglas Adams? Der Anfang von The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Nee, kenn ich.
In the beginning the universe was created. It was widely regarded as a bad idea.
Nee, das kenn ich nicht. Passt aber zu fett.
Also ich sage das nur deswegen, weil quasi man muss das, glaube ich, verstehen auf einer systematischen Ebene als, wir haben vorher von Yin und Yang gesprochen, ja, also wenn das eine ist, die komplette Fiat-Welt, die braucht irgendwo eine Überprüfbarkeit in der realen Welt. Ja, und diese Überprüfbarkeit kann stattfinden durch, ich als Nico gehe zur Nationalbank und tausche meine Papiergeld gegen Gold ein, das ist die banalste Stufe. Oder eben dann in einer extrem abstrahierten Form, dass nur noch Notenbanken und andere Staaten das können, ja, was dann wieder die Chance gibt, dass man quasi so tut, als würde es funktionieren, aber in Wahrheit, das war ja auch unter den Amerikanern oder unter Bretton Woods so, da gab es ein Gentleman's Agreement. Ja, die Franzosen, der Charles de Gaulle hat den Amerikanern nie getraut. Aber die Deutschen haben noch 1971 oder 1969, also kurz davor, gab es den berühmten Blessing Letter von Karl Blessing, dem Bundesbankchef, der also den Amerikanern versichert hat, also in großer Dankbarkeit für alles, was sie für uns getan haben, werden wir also nicht das Gold zurückverlangen. Muss man aber fairerweise auch dazu sagen, dass die Deutschen halt sehr viel und sehr gerne arbeiten und deswegen dermaßen viel Geld verdient haben und dermaßen viel exportiert haben, dass es auch gar nicht notwendig war, das Gold aus Amerika zurückzuholen, sondern das war damals ein Afterthought. Er hat aber dann 1971, kurz nach dem Ende des Goldstandards, auch in einem Spiegel-Interview zugegeben, dass das ein Fehler war.
Ich kann aber verstehen, ich meine auch die Amerikaner, also Deutschland hatte ja auch Probleme beim Wiederaufbau und komplett aus sich allein heraus hätte Deutschland es wahrscheinlich auch nicht geschafft. Und dann so ein bisschen Nachsicht zu haben, kann ich schon verstehen, hätte ich aber vielleicht nicht so gemacht.
Es war ja nicht nur die Angst der Franzosen vor den Deutschen, sondern es war die Angst der Europäer vor den Sowjets.
Ja,
die waren ja damals direkt an der Grenze, ja. Und die wären sofort da, also die hätten sich das Gold sofort geholt, also an Tag 1 eines Einmarschs. Ist auch ganz lustig. Es ist mir damals schon aufgefallen, als die Holländer, die Deutschen und die Österreicher gleichzeitig ihr Gold zur Hälfte zurückgeholt haben aus Amerika. Das war exakt 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also wirklich auf das Datum. Ja. Und die politische Begründung damals war, weil irgendwie zwei Hinterbänkler gemeint haben, das wäre jetzt eine gute Idee. Ja? Und ich habe das damals auch gefragt, habe keine Antwort darauf bekommen, aber habe bis heute meine persönliche Theorie ist, dass da einfach irgendein Gentleman's Agreement auch ausgelaufen ist.
Ja,
nach 70 Jahren und 20 Jahre nach Ende der Sowjetunion, ja, da geht das schon. Ja? Das
kann ich mir gut vorstellen. Und dann, also wenn wir jetzt bei dem Punkt sind, wir haben jetzt nur noch Fiat-Geld, dann kann man sich ja überlegen, jetzt komplett neu brainstormen, jetzt wo wir die Geschichte des Geldes verstanden haben, was sind denn die Eigenschaften, die unser Geld braucht? Und da würde ich sagen, es wäre gut, also Gold war schon sehr gut erhaltbar über Zeit, davon sollte es einige Eigenschaften haben, vor allem die Haltbarkeit und aber auch die Begrenzung. Und Gold ist in der Begrenzung gut, aber nicht perfekt. Gold kann überall noch gefunden werden, Gold inflationiert mit 2% pro Jahr, das heißt auch, dass du nach 30 Jahren die Hälfte deines Vermögens verloren hast in Gold. Und gleichzeitig kann Gold auch auf Asteroiden gefunden werden, im Weltall gefunden werden, in den Ozean gefunden werden.
In den Ozean ist es schon.
Genau, so da ist es schon.
Ist richtig. Nur eine Frage des Preises, um es da rauszuholen.
Richtig, ja. Und Gold kann sogar im Labor hergestellt werden. Und das ist auch eine Frage des Preises.
Ist aber dann hochradioaktiv.
Okay,
gut. Ist nicht gesund.
Aber wir wetten gegen den menschlichen Fortschritt, dass das nicht besser geht.
Naja, aber das ist ja der Punkt. Also ganz kurz nur, das ist ja der Punkt, wenn man die Knappheit von Gold beendet, das ist ja kein Fortschritt.
Ja.
Also das heißt, jeder, der zum Asteroiden fliegt und 50 Milliarden Dollar investiert, um das Gold vom Asteroiden zurückzuholen, damit das Gold, das er zurückholt, sofort wertlos ist.
Wenn er es heimlich macht und die Informationenasymmetrie nutzt, dass keiner weiß, dass er die Goldmenge über Nacht verdoppelt hat, das dann sukzessive am Markt verkauft und 100 Milliarden rausnimmt, sodass er 50 Milliarden plus gemacht hat, dann würde er es schon machen.
Also jetzt mal hier Statement, ja? Ja. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, heimlich zum Asteroiden zu fliegen, um den zu meinen.
Das glaube ich noch nicht. Aber denken wir mal, also wenn du investierst, überdenkst du ja über Jahrzehnte hinweg. Und jetzt ist es nicht möglich, aber es ist in 20 Jahren nicht möglich. Ist es in 20 Jahren nicht möglich, dass man es im Ozean findet? Das gesamte Geld der Welt, das gesamte Gold der Welt, das ist so groß wie zwei olympische Swimmingpools. Du musst nicht viel finden, um die Menge des Goldes zu inflationieren.
Und ich meine, das sage ich als großer Gold-Fan. Also ich möchte niemals, und ich glaube auch nicht, dass Gold so schnell an Bedeutung verlieren wird, wie das manche Bitcoiner tun. Aber es hat ja quasi als Geld für die Allgemeinheit schon, ist ja von vorher gescheitert. Und zwar schon lange vorher. Das heißt, da geht es gar nicht um die Begrenzung, sondern es geht darum, dass ich es nicht im Alltag nutzen kann
und nicht verifizierbar ist.
Ja.
Das heißt, okay, ich will eine Haltbarkeit von Gold haben. Gold geht ja nicht kaputt. Und ich möchte eine Begrenzung haben wie Gold. Dann möchte ich aber auch, dass ich dieses Geld, was ich neu erfinde, genauso gut übers Internet senden kann wie Sprache. Und ich möchte, dass diese drei Eigenschaften von niemandem garantiert werden müssen, weil sie in dem System inhärent sind. Und kein Staat, keine Regierung, kein mächtiger Mensch kann diese Eigenschaften verändern. Dann hätte ich ein Geldsystem, was aus den Problemen der Vergangenheit gelernt hätte und alle die Eigenschaften erfüllt, die wir brauchen. Und das wäre dann die Herleitung von dem Satz, den du gerade gesagt hast. Ich hätte gern was so haltbar ist wie Gold, so begrenzt ist wie Gold, aber gleichzeitig wie Sprache übers Internet versendet werden kann. Und dann aber, das hatten wir ja so halb mit dem Goldstandard, dann aber, dass diese Eigenschaften von niemandem garantiert werden müssen. Beim Goldstandard war das der Staat. Sondern das soll inhärent in dem System drin sein. Und das wäre dann richtig gut. Und dann kann man sich überlegen, was wissen wir denn aus dem Fortschritt der Menschheit, wie man sowas umsetzen kann? Und der erste Teil aus der Kanalisierung von Energie wissen wir, Energieerhaltung ist wichtig. Das wäre, okay, wir müssen irgendwas schaffen, was in sich geschlossen ist, wo keine Inflation stattfinden kann. Das ist die erste Herausforderung. Da muss es haltbar sein. Das ist die nächste Herausforderung. Dafür muss man vielleicht dezentralisieren, sodass egal, was kaputt geht, es immer noch eine Kopie irgendwo gibt, so wie Plankton. Es ist sehr schwer, Plankton von der Welt zu verbannen, weil es überall ist. Und dann, wie kann ich es schaffen, dass es über das Internet versendbar ist, wie Sprache. Und dann kann man gucken, was sind denn diese ganzen anderen Kanalisierungen von Informationssachen, die wir da gebaut haben. Sprache, Mathe, Internet. Das sind alles Protokolle. Das heißt, vielleicht muss ich ein Protokoll entwickeln. Was ist ein Protokoll? Protokoll ist ein Satz von Regeln, die aufgestellt werden, an die man sich halten. Also um das Spiel zu spielen, musst du dich an die Regeln halten. Du musst es aber nicht machen. Du wirst nicht gezwungen. Es ist ein offener Standard. Der Vorteil an Protokollen ist, niemand kontrolliert Protokolle. Die Regeln werden einmal in die Welt gesetzt und dann existieren sie. Der Gründer von Schach ist auch ein Protokoll, der Gründer von Schach kann nicht einfach die Schachregeln ändern. Und selbst wenn er es täte, würden wir alle entscheiden, trotzdem das alte Schach zu spielen, weil wir uns darauf schon geeinigt haben, weil es für jeden wertvoll ist.
Das ist ein ganz interessanter Punkt bei Bitcoin, der auch schwer zu begreifen ist, glaube ich, ist, dass die Stärke von Bitcoin ist nicht, dass es unveränderbar ist. Die Stärke von Bitcoin ist, dass jeder es jederzeit verändern kann. Er muss nur die Mitspieler davon überzeugen, mitzuspielen. Weil das macht es total flexibel und antifragil, während ein Ich sage, das ist jetzt hier, das darf sich nie verändern und wenn es mal verändert wird, ist es kaputt? Nein, 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 nein. Aber es ist ganz schwer zu erklären, weil du auch vorher gesagt hast, was eine Eigenschaft ist, selbst Staaten und Mächtige es nicht verändern können. Ja, sie können es schon verändern, theoretisch. Es muss ihnen nur gelingen, aber das musst du erstmal bei einem kurzen Pitch erklären und stattdessen sagen wir, nein, das ist unveränderbar. Ist aber nicht. Ja?
Hast du recht, ja.
Aber die Chance, dass es, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wird es nicht verändert. Ja. Und es gab ja schon Leute, die solche Attacken gefahren sind, die versucht haben. Und was mich jetzt interessiert ist, wenn du es vergleichst mit Protokollen. Ja. Es gibt ja gewisse Gefahren, auf die man hinweisen muss. Gewisse Zentralisierungsgefahren. Was ist die Gefahr? Also E-Mail zum Beispiel. Ich weiß nicht, was du für E-Mail verwendest, aber ich verwende seit 20 Jahren Gmail. Das ist eine zentralisierte Anbieter für mein E-Mail. Ja, ich habe mit E-Mail-Protokoll, als ich noch jung war, ich bin ja deutlich älter als du, ich habe noch E-Mail-Clients eingerichtet und hier SMTP und da POP3 und das alles wirklich auf Protokollebene. Ich habe noch Newsgroups verwendet. Weißt du, was Newsgroups sind?
Nee.
Newsgroups sind quasi offene Foren, die funktionieren auf dem E-Mail-Protokoll oder ähnlich wie das E-Mail-Protokoll. Also wenn ich mir jetzt, ich das falsch sage, aber du hast damals, hattest du quasi eine Software für deine E-Mail. Da gab es von Netscape, gab es glaube ich eins, Thunderbird oder so ähnlich. Und dann gab es eine eigene Software für Newsgroups. Newsgroups waren vor, das war wie Reddit. Das war der Vorläufer von Reddit. Und ich war damals, kann mich noch gut erinnern, ich war eine große Nummer in DE Alt Music Hip Hop und DE Alt TV Simpsons. Das waren meine beiden. Einmal habe ich auf Hip-Hop irgendwas gegen die Dogman gesagt und dann ist einer von der Simpsons Newsgroup gekommen und hat gesagt, der Nico ist okay, lass mir den mal in Ruhe. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und das waren offene Protokolle, an denen jeder teilnehmen konnte. Die waren zensurresistent, genauso wie wir heute sprechen, aber die sind verschwunden. Die wurden wegrationalisiert von Foren, auf Websites, von zentralisierten Anbietern. BitTorrent, noch ein Beispiel. Napster habe ich auch erlebt, ja, und runter. Geht bis heute, ist ein Beweis dafür, dass solche verteilten Netzwerke schlecht umzubringen sind, wurden aber durch, unter Anführungszeichen, bessere Angebote der Streaming-Anbieter ersetzt. Haben die Welt verändert, ja?
Und da ist aber die Frage, vielleicht war für diesen Use Case ein Protokoll nicht das Optimale. Weil es geht immer, Protokolle sind nicht optimal, sonst ist immer die Frage, welche Eigenschaften brauchen wir? Und je nachdem, welche Eigenschaften wir brauchen, ist vielleicht ein Protokoll optimal oder nicht. Wenn ich ein Facebook machen möchte, dann ist es gut, dass es zentralisiert ist, dass da eine, oder ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ist es leichter, ein Social-Media-Netzwerk zu erstellen, was zentralisiert ist, was alle Eigenschaften von einem Social-Media-Netzwerk erfüllt, wenn es zentralisiert ist, als wenn es dezentral ist. Weil du brauchst ja irgendwie eine Richtung, in die du das bringst. Also auch ich in meiner Firma, ich könnte meine Firma nicht dezentralisieren. Irgendjemand muss Entscheidungen treffen. Und allerdings hast du, das ist dann wieder eine Firma. Es ist dann keine Plattform mehr. Das Internet zu zentralisieren, also das TCP und IP-Protokoll zu zentralisieren, das wäre keine gute Idee. Okay. Weil dann gäbe es eine Person, die das Fundament von all den Häusern, die auf dem Internet stehen, ne? Also Facebook, Amazon, Netflix. Wenn das Internet zentralisiert wäre, könnte diese eine Einheit das komplette Fundament all dieser Firmen unter denen wegreißen und dann würden deren ganzes Business auf Sand stehen und einbrechen. Das heißt, je nachdem, welche Eigenschaften du brauchst, wenn du eine Plattform haben möchtest, ist ein Protokoll vielleicht, oder wenn du eine Infrastruktur haben möchtest, ist ein Protokoll vielleicht besser. Wenn du aber einen ganz gezielten Use Case hast, um Kunden zu befriedigen, ist vielleicht eine Firma besser, die kein Protokoll ist.
Ich meine, da sind wir dann wieder bei dem Thema Bitcoin versus Krypto. Eine Analogie, die ich verwende, oder die, um das zu erklären, ist oft, dass ich sage, okay, Bitcoin ist das Internet und Ethereum und Solana, das sind Websites. Ja?
Was hältst du von Internet versus Intranet?
Es war im Sommer des Jahres 2010, als ich erstmals mit Ronny Stöferle zusammengesessen bin. Das Thema damals natürlich die Zerstörung unserer Währungen durch Inflation. Ronny und sein Partner Marc Wallek bei Incrementum in Liechtenstein sind echte Experten, wenn es um Gold, um Bitcoin und um Austrian Economics geht. Und ich bin sehr froh, sie als Partner bei Was Bitcoin bringt an Bord zu haben. In ihren Fonds bei Incrementum fließt all ihre Erfahrung zusammen, um Anlegern die Chance zu geben, sich gegen die permanente Inflation endlich zu wehren. Und das Research ist sowieso legendär. Der InGoldReit Trust Report ist der weltweit meistgelesene Report zu Sound Money. Und viermal pro Jahr halten Ronny und Mark uns mit dem Bitcoin-Kompass am Laufenden. Schaut unbedingt rein bei incrementum.li. Ich glaube, dass die Botschaft, dass das eine riesengroß, bedeutsam, revolutionär und wirklich, wirklich wichtig ist und das andere halt auch da, ja, und auch wieder verschwinden kann, besser ankommen, wenn ich sage, es sind Websites. Weil Intranet ist wieder so, ich weiß nicht, das, ich weiß nicht, ob viele Menschen wissen, was ein Intranet noch ist. So, ob viele Menschen wissen, also du wusstest ja nicht mal, was Newsgroups sind sozusagen. Ja? Okay. Also, nein, das wissen viele nicht mehr. Das war Ancient History, ja. Das war 90er Jahre, ja. Wann bist du geboren?
97.
Ja, eben. Ja. Ja. Also da war ich schon in der Newsgroup, ja.
Ich noch nicht.
Ja, oder da gab es dann was IRC, oder? IRC ist doch auch, ist IRC auch eine Protokollgeschichte?
IRC?
IRC, ja, der Chat. Ich glaube nämlich schon, das war auch keine, das gibt's nicht, das ist ein Chat-Protokoll, das wir lange verwendet haben, ja. Da sind wir auch umgestiegen auf Facebook Messenger oder andere Geschichten, ja.
Ich glaube, es trifft schon ziemlich genau mit Internet versus Firmen. Allerdings würde ich da sagen, also Netflix zum Beispiel ist ja eine Firma auf dem Internet. Und das trifft aber dann einen Punkt, den ich mir dann auch zum Merge zu Proof of Stake gedacht habe. Dann dachte ich mir, okay, nochmal ganz von vorne gedacht. Wofür brauche ich überhaupt ein Kryptonetzwerk und wofür brauche ich ein digitales Netzwerk? Und ein Kryptonetzwerk, ne, ein dezentrales Netzwerk mit irgendeinem Konsensusmechanismus, Proof of Work zum Beispiel, das sehr langsam ist, aber dafür Haltbarkeit, Vertrauenswürdigkeit, all diese Sachen hat, versus ein digitales Netzwerk, was client-server-mäßig unterwegs ist, wo du zentralisiert bist, wo du aber effizient bist, schnell und agil handeln kannst. Als Nutzer davon. Wann brauche ich was? Und bis auf für ein unabhängiges Asset, was ich absolut besitzen kann, was mir niemand wegnehmen kann, was niemand inflationieren kann, ist mir kein Use Case eingefallen für ein Kryptonetzwerk, weil bei jedem anderen Use Case denke ich mir, da ist ein digitales Netzwerk besser. Und selbst wenn du mich überzeugst, dass ein Use Case doch ein Kryptonetzwerk brauchst, dann würde ich sagen, ja, aber dann braucht es das sicherste und dezentralste Netzwerk und nicht irgendein zweit- oder drittsicherstes, weil wenn ich wirklich was mit Sicherheit und Stabilität brauche, dann will ich die höchste Sicherheit und die höchste Stabilität haben und nichts dazwischen. Und
das heißt eigentlich, wenn ich den Vergleich mache zwischen Bitcoin und E-Mail, gehe ich gar nicht weit genug. Bitcoin ist tatsächlich wichtiger als E-Mail und in seiner grundlegenden Funktionsweise eben nicht so einfach zu ersetzen durch einzelne Applications. Weil E-Mail ist ja auch, ja, ich habe ja auf meinem Handy heute 13 verschiedene Chat-Apps, mit denen ich de facto dasselbe machen kann wie mit E-Mail.
Genau. Und das heißt, das, was Bitcoin exportiert, ist Sicherheit, Vertrauen, Unveränderlichkeit, absoluter Besitz. Davon gibt es nur einen. Ja. Es gibt niemand, der, also ist, entweder bist du der Sicherste oder nicht. Und ich parke mein Geld nicht im Sichersten und im Zweitsichersten, sondern ich parke mein Geld im Sichersten. Und dann ist die Frage, naja, aber woher weißt du, dass das Sicherste könnte ja auch durch irgendein Problem auf einmal kollabieren. Aber da denkt man schon wieder in dem Zentralisierungs-Mindset. Ne, das haben wir auch im letzten Podcast gesagt. Eine zentralisierte Einheit ist wie eine Burg. Wenn du irgendwo einen schwachen Stein findest, dann kannst du in die Burg einbrechen. Bitcoin ist aber keine Burg, Bitcoin ist dezentral. Bitcoin ist wie Plankton. Und egal, was du machst, du kannst Plankton nicht von der Welt verbannen. Weil wenn du es hier im Atlantik kaputt machst, gibt es aber mehr noch im Pazifik. Dann gehst du zum Pazifik, dann gibt es aber wieder was im Atlantik. Dann gibt es irgendwo Plankton in irgendeiner großen Pfütze, in irgendeinem Salzwasserbecken irgendwo. Und ein dezentrales System, da musst du, das zerfällt nicht mit dem schwächsten Glied, sondern das steht, bis das schwächste und das stärkste Glied abgeschlagen wurde. Mhm. Und das ist aber bei einem Schwarm, der überall auf der Welt verteilt ist, sehr, 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 sehr schwer. Und
vor allem, wenn das so ein offensichtliches Problem löst, das 8 Milliarden Menschen auf der Welt gleichzeitig haben.
Genau.
Ja. Wobei, ich weiß auch immer nicht, wenn ich mir so die Adoption ansehe, jetzt habe ich mal so einen Beitrag gesehen aus Indien, die machen jetzt ein digitales Geld und die Notenbanken versuchen natürlich, also wir machen da jetzt keinen digitalen Euro-Podcast draus, weil es mir auch zu langweilig, aber also wie groß ist die Gefahr, dass sozusagen viele von den Dingen, die Bitcoin eigentlich tun sollte, eben abgebildet werden, dann doch durch durch private, durch Firmenanbieter, die einfach sozusagen viele von den Funktionen, außer halt den Wertspeicherfunktionen, aber da gibt es auch viele, die versuchen, das über ETFs und andere Dinge zu lösen, dann doch abgegraben wird. Ja.
Also mein optimaler Wertspeicher sollte einer sein, der von niemandem kontrolliert werden kann. Weil warum soll ich mein Geld jemandem anderem in die Gewalt eines anderen Menschen tun? Und wenn es irgendeine andere Applikation gibt, die glaubwürdig zeigen kann, dass es niemand kontrollieren kann, das wäre dann vielleicht eine Gefahr für Bitcoin. Nur dann denke ich mir, wie kann ich was kreieren, was ich nicht kontrollieren kann? Das ist ja an sich schon fast ein Paradox, ein Paradoxon. Und dann reicht es nicht, dass es nicht kontrollierbar ist, sondern wenn ich Bitcoin habe und ich schaffe einen Bitcoin 2.0, was genau die gleichen Eigenschaften hat, ist es trotzdem viel schlechter als das erste Bitcoin, weil das erste Bitcoin diese Eigenschaften viel besser schützen kann. Mit der Energie,
ja,
mit der Dezentralisierung, die das schon hat.
Und Netzwerkeffekten.
Und mit den Netzwerkeffekten. Das heißt, du musst nicht die gleichen Eigenschaften wie Bitcoin erreichen, was schon super schwer ist. Du musst 100-mal bessere Eigenschaften wie Bitcoin erreichen, damit du überhaupt eine Chance hast. Und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und ehrlich gesagt, wenn ich brainstorme von null nach oben, dann habe ich die besten Eigenschaften aufgezählt. Ich möchte unendlich Geld drin speichern. Ich möchte, dass die Kosten nicht skalieren mit dem Geld, was ich drin habe. Ich möchte es überall hin senden können. Ich möchte es überall hin transportieren können. Ich möchte es im Notfall auch im Kopf transportieren können. Ich möchte, dass es niemand inflationieren kann. Ich möchte, dass es eine Halbwertszeit von unendlich hat. All diese Sachen erfüllt nur Bitcoin. Ich möchte, dass es unabhängig ist. Ethereum erfüllt das nicht. Cardano erfüllt das nicht. Aktien erfüllen das nicht. Immobilien erfüllen das nicht. Die haben alle irgendwelche Risiken. Und das wäre vom Investieren her, und dann fragen sich ja Leute, warum sind wir so crazy, dass der Größteil dieser Bitcoin-Maxis den Größteil ihres Vermögens in Bitcoin haben. Und das einzige Analogon, was du vielleicht finden kannst, was ähnlich wäre, wäre wie damals, wo du sagst, das Internet ist groß. Ich meine, du warst ja schon schlau, als das Internet aufgekommen ist. Ich war ja noch ein Baby.
Ja, ich war halt schlau ist gut, halt ein stinkender Teenager.
Genau,
ja.
Aber wenn du wusstest du, dass das Internet groß sein wird? Hattest du das Gefühl, dass das eine Revolution ist?
Das ist für jemanden, der damit dann zur Hälfte aufwächst, eine ganz, ganz schwierige Frage. Weil das müsstest du jemanden fragen, der damals schon 30 war und dann wirklich auch das einordnen kann. Ja?
Mein Vater war 30 da. Ja. Ich habe ihm genau die Frage gestellt.
Und was hat er gesagt?
Er meinte, ja, das Internet, er war Software-Mensch
ja, okay,
auch.
Ja.
Er meinte, das Internet war die größte Revolution für ihn. Und dann hat er sich überlegt, er hätte am liebsten ins Internet investiert, in das Protokoll, konnte er aber nicht, weil das ist nicht investierbar.
Yeah.
Und dann hat er sich überlegt, okay, ich weiß, er hat vermutet, dass E-Commerce groß wird im Internet. Dann weiß er, wenn nicht, wird Amazon der E-Commerce-Gigant? Aber und Amazon gab es damals schon. Aber was ist, wenn Karstadt auf einmal auch in den E-Commerce-Space möchte? Was ist, wenn Galeria Kaufhof in den E-Commerce-Space möchte? Was ist, wenn Walmart in den E-Commerce-Space möchte? Was ist, wenn irgendjemand Otto in den E-Commerce-Space möchte? Da wäre es ihm zu riskant gewesen, sein Geld in Amazon alleine zu parken. Dann hat er sich überlegt, die nächste Infrastruktur, in die ich investieren könnte, wäre Logistikunternehmen. Weil egal, wer das E-Commerce-Game gewinnt, sie brauchen alle Logistik. Und dann hat er in Logistikunternehmen investiert.
Sehr smart.
Lief okay, aber auch nicht super berauschend.
Nein, die hatten ja auch genug andere Sorgen. Ne?
Genau. Also, und dann habe ich ihn gefragt, was wäre, wenn du in das Protokoll Internet hättest investieren können? Hätte er gesagt, wäre all in gegangen.
Ja. Achso, das war jetzt die Antwort auf die Frage, warum so viele all in gehen. Naja, natürlich, wenn du nämlich betrachtest, okay, du hast, ich meine, das Faszinierende an Bitcoin ist halt auch, dass wir tun uns in Wahrheit noch schwerer als beim Internet. Also was ich aus dem Internet gelernt habe, und das erwähne ich jetzt auch immer wieder, ist zu sagen, wenn wir Bitcoin als digitales Gold bezeichnen, ist es auch. Ja, aber das ist so wie zu sagen, das Internet ist ein digitaler Briefkasten. Mhm. Ja, also das kann schon das auch sein, aber was wir aus dem Internet gelernt haben, ist, dass die wirklich spannenden Dinge erst aus der Adoption der Technologie entstehen und wir da von Geschäftsmodellen reden, die wir heute noch gar nicht kennen. Ja, ist natürlich möglich, dass die Regulatoren dann reinfahren und sagen, nein, Micropayments aus anonymer Ding an eine Firma geht nicht. Ja, aber das wird dann halt dann nur dafür sorgen, dass dass die EU, nennen wir es beim Namen, dann leiden muss, während das in Amerika floriert wieder mal. Okay. Aber War das Internet eine Revolution? Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich habe, sagen wir so, dass ich heute hier sitze, hat schon damit zu tun, dass ich von Anfang an verstanden habe, zumindest instinktiv, was dieses Ding kann. Ja? Und deswegen war ich ja in diesen Newsgroups und ich weiß nicht, kannst du dich noch an Giga erinnern? Das gibt es heute, glaube ich, noch.
Das war
damals auf Deutschland, NBC Deutschland, ist immer am Nachmittag gelaufen. Mhm. Ja? Deswegen, da bist du dann gleichzeitig im Chat gehangen und hast darüber gechattet. Und ich habe viele Websites damals gebaut, einfach nur, um damit rumzuspielen. Und mein, sage ich jetzt mal, Fehler war, dass ich zu alt war und dann noch in quasi, als du dann von der Schule in die, lustigerweise, die Schule war damals viel fortschrittlicher, als sie heute ist. Wir haben damals HTML gelernt in der Schule und solche Sachen, also in den 90er Jahren. Okay. Ja. Die sind da sehr schnell aufgesprungen. Ja. Aber dass du dann kommst du von der Schule in dieses Unisystem rein und das ist so uralt und die ganzen Angebote, die du dort quasi an Perspektiven bekommst für deine berufliche Laufbahn, die haben dann nichts zu tun mit diesem neuen Welt, sondern das ist die alte Welt. Und gerade bei den Medien, die Medien haben, glaube ich, vieles vorweggenommen, was wir jetzt auch in anderen Bereichen sehen. Und ich habe das dort erlebt, ja. Und ähnlich wie beim Internet. Beim Internet war es so, die Leute haben ja geglaubt, sie können investieren. So ist die Dotcom-Bubble entstanden, so ist der neue Markt entstanden, nicht? Also das quasi aus diesem und so entstehen heute Kryptos in Wahrheit. Weil, ja. Und weil sie eben heute auch nicht checken, dass sie ins Internet investieren können. Ja? Und dann, als ich auf der Uni war, hat man mir erklärt, ja, seid ihr alle wahnsinnig? Das war so 2004, 2005, seid ihr alle wahnsinnig? Oder sogar früher. Die Medien werden alle untergehen in Zukunft, das war vor dem iPhone. Ja? In Zukunft laufen alle rum mit ihrer eigenen Kamera, ihrem eigenen Mikro, machen ihren eigenen Content. Das war vor Facebook, vor dem iPhone. Und das ist dieses typische menschliche Verhalten von am Anfang übertriebene Erwartungen, dann platzen die Erwartungen, da haben sich dann die Medienunternehmen gesagt, ist ja nie passiert, wir machen so weiter wie bisher. Und jetzt, 20 Jahre später, passiert es. Jetzt sitzen wir hier und machen hier Fernsehen und Radio in einem, ja, zum Aufwand, also eh schon mit großem Aufwand, aber Bruchteil der Kosten.
Bruchteil.
Ja, das ist auch Deflation. Ja.
Und das ist vielleicht, es gab vor dem Internet, und es geht ja um Kanalisierung von Informationen beim Internet, gab es ganz viele andere Sachen, die Informationen kanalisiert haben. Es gab Post, es gab Magazine, es gab Fernsehen, es gab Telefon, es gab Community-Meetups, all solche Sachen, wo wir Informationen kanalisiert haben, wo wir Informationen geteilt haben. Bis dann das Protokoll mit den besten Eigenschaften kam und all diese anderen Sachen auf sich fokussiert hat. Jetzt gibt es kaum noch Post. Jetzt gibt es kaum noch Telefonate. Wenn, dann werden sie es übers Internet gemacht. Jetzt gibt es kaum noch irgendwelche Communities im echten Leben, sondern die finden auch alle im Internet statt. Jetzt gibt es kaum noch Magazine, die nur Prints sind, sondern sie finden auch alle im Internet statt. Und das Internetprotokoll fokussiert durch die besten Eigenschaften, die es hat, all diese Kommunikationskanäle auf sich. Leider kann man aber nicht ins Internet investieren. Jetzt haben wir aber genau die gleiche Revolution bei dem Problem Wertspeicher. Wir haben das Problem, dass wir Geld nicht speichern können und deswegen gibt es verschiedene Medien, wo wir Geld drin speichern. Immobilien, Aktien, Gold, Oldtimer, Briefmarken, Kunst. Und es gibt kein Problem auf der Welt, was größer ist, oder kein Market auf der Welt, der einen größeren Total Addressable Market hat, wie der Markt von Geldspeicher. Der ist 900 Billionen groß. Manche sagen 450 Billionen. Eine der beiden Zahlen ist es, weil die sagen, nur die Hälfte davon ist wirklich Geldspeicher. Der Rest ist der Wert, den das Ding wirklich hat.
Also sind wir mal konservativ und rechnen mit nur 450 Billionen. Genau.
Aber seien wir mal gerne konservativ.
Bis dieser Podcast erscheint, hat die Inflation das schon auf 1,5 Quadrillionen getrieben, aber...
Das kann sein, ja. Und dann denke ich mir, okay, wir haben genauso wie bei der Information verschiedene Orte, wo das gemacht wird, wo einzelne... Das Telefon ist besser, damit wir 1:1 reden können. Communities sind besser, damit wir untereinander reden können. Magazine sind besser, damit einer an viele kommunizieren kann. Und all diese Sachen hat das Internet aber in sich vereint. Mhm. Immobilien sind besser, um große Mengen an Geld zu speichern und den Hebel zu nutzen. Gold ist besser, um unabhängiges Geld zu haben. Aktien sind besser, um auf Trend zu setzen. Kunst ist besser, um gegen Inflation anzuhalten. Aber all diese Sachen werden jetzt in einem Protokoll vereint Und genauso wie das Internet diese ganzen unterschiedlichen Informationskanäle aufgesaugt hat und in sich vereint hat, vereint Bitcoin, das Bitcoin-Protokoll, all diese Wertspeicher-Assets in sich. Und dann kann man sich fragen, 450 Billionen, egal ob danach noch irgendwelche anderen Sachen passieren, wie Jason Lowry sagt, dass man irgendwie noch die nationale Sicherheit von Staaten damit garantieren kann. All diese Sachen, die digitales Geld auch noch tun kann.
Ich habe ihn vorher Patrick genannt. Es gibt doch einen Patrick Lowry, der hat auch einen Bitcoin-Podcast.
Ja, bei dem war ich
mal. Ich habe den Jason gemeint. Genau. Ja.
Und die, egal was danach noch kommt, alleine dieser Total Addressable Market ist gigantisch. Und 450 Milliarden. Wie viel Anteil davon sollte auf das beste Protokoll der Welt entfallen?
Billionen, nicht Milliarden.
Billionen, danke.
Und es ist nicht gigantisch, sondern es ist der größte vorstellbare Addressable Market. Es gibt einfach keinen größeren.
Richtig. Und dann, okay, sagen wir, ich meine, wie viel Prozent von der Kommunikation hat das Internet aufgenommen? 80? So. Aber jetzt nur der letzte Punkt. Wenn Bitcoin 4% von diesen 450 Billionen hat, dann ist Bitcoin bei 1 Million. Wenn Bitcoin 8% hat, ist Bitcoin bei 2 Millionen. Wenn Bitcoin 20% hat, ist Bitcoin bei 5 Millionen. Oder knapp 4,5 oder so. Und da denke ich mir wieder zu unserem Punkt von ganz am Anfang, wo Leute sagen, ich habe Bitcoin jetzt verstanden, aber ich glaube, ich bin zu spät. Ich gehe lieber in andere Casino-Coins. Da denke ich mir, wenn du jetzt was für 60.000 kaufen kannst, was später in die Millionen geht und genauso wie das Internet ein Protokoll ist, was immer weiter wächst, bist du dann jetzt wirklich zu spät oder ärgerst du dich in 25 Jahren, dass du diese Chance nicht genutzt hast?
Nein, es ist.
Ich würde jetzt noch ins Internet investieren, wenn ich dürfte.
Es ist das, was wir. Das menschliche Hirn, das ist lustig, das hat man gelernt auf der Journalistenschule. Das menschliche Hirn tendiert dazu, Phrasen zu ignorieren. Also wenn ich jetzt, wenn du Wörter oder Phrasen verwendest in einem schriftlichen Stück oder in einem Dings, die einfach zu oft gedroschen werden, dann hörst du das gar nicht mehr. Das heißt, wenn ich jetzt etwas sage wie, eigentlich ist Bitcoin tatsächlich von unschätzbarem Wert, dann ignorieren wir sofort, was das eigentlich heißt. Aber überlegen wir mal, was das heißt. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich von unschätzbarem Wert. Wir wissen gar nicht, was Bitcoin wert sein kann. Und wenn wir mal zu dem Punkt kommen, wo es diese Nummern erreicht, die du jetzt denkst, dann sind diese Zahlen natürlich meaningless. Also die sind dann, weil da sind wir ja schon bei einem Punkt, wo wir dann zwangsmäßig eigentlich in Bitcoin denken müssen. Und dann sind wir bei einem Meme, dann ist ein Bitcoin ein Bitcoin. Und was du gerade gesagt hast mit diesem Protokoll, wo das eben diese Wert, das ist so nah dran an dem, was ich auch, ich habe da sogar auch einen Artikel geschrieben, weil wir dieses Tokenized Real Assets, Tokenized Everything, das war ja schon ein Meme 2017. Und ich habe mal einen Artikel geschrieben, der wurde auch tatsächlich vorgelesen von Bitcoin Audible von meinem englischen Blog, wo ich das eben argumentiert habe. Ich habe gesagt, no, we're not going to tokenize everything. Weil eben weil quasi diese ganzen Asset-Klassen nur interessant sind, weil wir dort Wert speichern. Und was wir tokenisieren, ist nicht die Immobilie, ist nicht die Kunst, ist nicht die Aktie, es ist der Wert, der da drin steckt.
Stark, wow.
Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast.
Ja, hundertprozentig, ja.
Und jetzt frage ich mich was. Wenn Larry Fink einen Bitcoin-ETF macht und dann im Fernsehen sitzt und sagt, we're going to tokenize everything, the token economy, ist der auf Bananen auf der Blockchain oder hat er das verstanden? Weil beides ist gleich scary. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube schon, dass er bei der Banane auf der Blockchain ist. Aber er könnte es auch verstanden haben. Ja?
Ich, so wie er redet, habe ich auch das Gefühl, dass er bei Bananen auf der Blockchain ist. Allerdings ist er auch der Chef und Gründer von dem erfolgreichsten Asset Management Haus der Welt. Und ich will mir da nicht rausnehmen zu denken, dass ich schlauer bin als er. Und vielleicht spielt er nochmal ganz anderes 4D-Chess, wo er jetzt so tut, als meint er Bananen, aber in echt versteht er Bitcoin und lässt viele Smokescreens machen, 100 Millionen mal auf Ethereum packen, damit die Leute denken, ich meine das so, aber in echt arbeitet er daran, Bitcoin auf sich zu fokussieren.
Ja, hat er nichts gemacht mit Ethereum, oder?
Ja, irgendwo hat er 100 Millionen mal raufgetan. Jetzt letztens, also aber okay. Ich meine, 100 Millionen ist ja auch nicht viel für...
Also das kann schon sein, schau, ja. Als Perspektive von diesen großen Investmenthäusern machst du natürlich genau dieselben Stories und dieselben Fehler durch, die wir auch durchgemacht haben. Du musst es ausprobieren. Mhm. Wenn du dich jetzt hinstellst und sagst von Anfang an, ich habe da einen Blog gelesen und einen Podcast gehört und jetzt bin ich Bitcoin-Maxi und die anderen machen groß einen auf dicke Hose im Kryptomarkt, ja. Ich glaube nur, dass es nicht funktioniert. Also du hast ja auch dann diese ganzen Securities-Gesetze, aber lassen wir das mal. Aber das würde mich schon interessieren, ob der das verstanden hat oder ob der das, weil zuzutrauen wäre es ihm, dass es zumindest auch ihm jemand erklärt hat. Ja, weil ja am Ende des Tages ist ja quasi die Einführung des Bitcoin-ETFs vielleicht auch nur unterbewusst die Bestätigung dessen, weil er ja lebt ja davon, dass wir eben dieses ganzen Wert in diesen anderen Dingen speichern, vor allem Aktien in seinem Fall mit ETFs. Und übrigens, by the way, Aktien, also ETFs sind bereits die Tokenization of everything. Wir müssen bei Gott keine Blockchain mehr draufschalten. ETFs ist bereits dieser, also da, das reicht zentralisiert. Niemand, ne, also, oder? Ich weiß nicht, wozu?
Man kann sagen, okay, für ein ETF brauche ich ein Depot. Wenn ich es irgendwie Blockchain-mäßig machen könnte, dann kann jeder mit einem Handy ETFs besitzen und braucht keine Bankinfrastruktur.
Ja, aber das habe ich in meinem Artikel auch geschrieben. Okay, ja. was ist, wenn wir jetzt, da kommen wir mit der geilen Idee, ja? Eine Wohnung, 100 Leute kaufen die Wohnung. Tokenized Real Estate. Ja. Yeah? So, du verlierst deine Wallet.
Ja.
Und das Problem ist, was ist diese Wohnung dann noch wert? Was ist ein Asset wert, das du nicht verkaufen kannst, wenn nicht 100%, hast du, jeder, der Immobilien hat, weiß, wie scheiße das ist, wenn eine Eigentümerversammlung ist, kommt gar nichts dabei raus. Ja. Und das sind nur 20 Leute in einem Haus. Ja. Yeah? Stell dir vor, du hast 100 Leute, denen eine Wohnung gehört oder 1000 Leute, denen die Mona Lisa gehört. So, aber ist denn die Mona Lisa immer noch, was ist die wert? Wahrscheinlich 5 Milliarden, ja? Ist die dann noch 5 Milliarden wert oder ist sie wertlos? Weil es gibt dir nur einen Wert, wenn du es verkaufen kannst. Wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es wertlos.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, also ich meine, eine andere Motivation hinter Tokenisierung von Immobilien oder Mona Lisa könnte sein, um es für den höchstmöglichen Preis zu verkaufen. Sehr grundsätzlich eine Strategie von den großen Finanzinstituten, sich selber die Taschen voll zu machen und es dann der Öffentlichkeit zu geben. Venture Capital ist ja auch, ja, die Reichen und Großen investieren und dann irgendwann der IPO ist nicht, jetzt ist es die Firma zum ersten Mal investierbar, sondern nein, jetzt können die Großen ihre Positionen reduzieren, können Liquidität kriegen und wir kleinen Männer, wir können jetzt mal auch einen Teil vom Kuchen haben. Und wenn du eine Wohnung hast, die du an eine Person verkaufen möchtest, musst, dann kannst du vielleicht 1 Million für die Wohnung nehmen. Wenn du aber die Wohnung in 10.000 kleine Stückchen verkaufen, teilen kannst und sagen kannst, hey, hier hast du ein 10.000stel von dieser tollen Wohnung in Wien im Zentrum, dann kannst du wahrscheinlich von jedem Einzelnen 13.000 Euro nehmen, weil es sich auf in so kleinen Bereichen bewegt und kannst so letztendlich deine Wohnung für mehr Exit, für einen größeren Amount verkaufen.
Ja, einmal.
Einmal, aber ist dir egal, weil jetzt haben 13 Leute das und haben 10.000 Leute das. Was die damit machen, ist egal. Denen erzähle ich irgendwas von, danach gibt es Liquidität und so. Deswegen, du hast recht, das Konzept ist zum Scheitern verurteilt. Aber ich verstehe, wie du als Reicher, als große Institution sagst, lass uns so viel Liquidität kriegen, wie es nur geht und lass die beim kleinen Mann suchen, indem wir es tokenisieren und günstig machen, sodass wir das gesamte Asset an die in der Masse verteilen können, sodass der Einzelne nicht merkt, dass er gescammt wird. So ein bisschen wie Inflation im Kleinen. Das ist jetzt nur eine Theorie.
Ja, das haben sie lustigerweise bei den Museen gemacht, nicht? Die Uffizien, wo sind die? In Venedig oder in Fiorentina? Ich glaube in Florenz, oder?
Weiß ich nicht.
Großes Museum in Italien, ja? Die haben ein Bild tokenisiert, aber eben nur das Bild vom Bild. Also nicht das eigentliche Bild, sondern du hast halt eine wertlose NFT kaufen können und die haben das quasi zum Fundraising gemacht. Und die waren halt die Ersten. Und deswegen hat das super funktioniert. Und dann haben das alle Museen auf der Welt gesehen und haben gesagt, das machen wir auch. Ne? Das kostet uns nichts und bringt uns Kohle. Hat aber dann immer schlechter funktioniert. Ja? Weil dann immer weniger Leute das Zeug auch gekauft haben. Ich bin gespannt. Eine Möglichkeit ist, dass wir hier davon reden, dass sie versuchen, Assets zu tokenisieren, die noch nicht am Markt handelbar sind. Also, keine Ahnung, Natur, das berühmte Beispiel ist Wasser. Mhm. Ja, dass sie, also das ist die wirklich sinistre Idee dahinter, die auch von einigen in Amerika besprochen wird, ist, dass wir davon reden, dass das Ganze genutzt wird, um den globalen Carbon-Markt aufzuziehen und unter dem Dach quasi eine neue Economy aufzuziehen, wo dann alles über die Server, gar nicht Blockchains, aber über die Server dieser großen Firmen irgendwie tokenisiert wird. Es ist alles sehr diffus, und es hat so impliziert ein bisschen, dass einzelne Mächte oder einzelne Firmen so mächtig sind, dass sie das ganze System umkrempeln können, was ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen bezweifle. Vielleicht bin ich naiv, ja, aber es gibt schon die einen, die in die eine Richtung arbeiten und die anderen, die in die andere Richtung arbeiten, und ob das funktioniert oder nicht, ist am Ende des Tages, also gut, aber da sind wir dann schon in sehr spekulativem Gelände. Kommen wir zurück zu dem wirklich wichtigen Punkt, den wir nach Hause fahren sollten, wie man so schön auf Deutsch sagt. Diese Tokenisierung von Wert. Also, wenn wir nämlich am Anfang die Frage gestellt haben, warum Bitcoin und nicht Krypto, dann ist das ja eine der Antworten oder ist eigentlich die Antwort. Wenn ich wirklich glaube, ich bin zu spät für Bitcoin, man ist nie zu spät für Bitcoin. Du hast am Anfang auch gesagt, um das vielleicht augenscheinlich zu machen, weil das ist auch etwas, wo ich mich lange damit beschäftigt habe, du suchst nach dem Gold und dem Silber. Warum suchst du überhaupt nach Silber?
Exactly. Ja, das ist schon ein Symptom davon, dass ich Bitcoin nicht verstanden hatte damals. Auch beim Internet. Was ist denn das Silber vom Internet?
Genau. Weil das Problem ist, dass es schon in der Analogie nicht funktioniert. Und da kommen jetzt viele und werden mich hauen, weil es gibt im deutschen Sprachraum viele Silberbugs. Aber Silber ist die Shitcoin der Natur. Ja? Silber ist, es gab Phasen, in denen, wie du ja auch erwähnt hast, Gold aufgrund seiner Wertdichte nicht für den kleinen Mann nutzbar war. Ja, du wirst zum Beispiel in den Ausgrabungen Troja und so, hat man wenig Gold gefunden, weil der einfache Mann gar kein Gold gebunkert hat. Der hatte gar keine Verwendung dafür. Wenn der Geld hatte, hat er eine Kuh gekauft, weil das eigentliche Kapital war die Kuh. Der hatte nichts. Bei der Lebenserwartung von 32 Jahren, wenn es hochkommt, brauchst du nicht lange bunkern. Ja, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern du gibst das Gold, wird sofort wieder weitergegeben, wenn du es überhaupt bekommst. Das Silber wird eine Zeit lang gebunkert, das hat man auch gefunden, für den Alltag. Aber die monetäre Rolle von Silber ist zuerst gestorben. So, Silber ist ein wunderbarer Rohstoff, der für viele wichtige Dinge getätigt werden kann, aber es ist eben nicht der kleine Bruder von Gold, ist es nicht mehr. Es ist ein stark konjunkturabhängiger Industrierohstoff, der oft von den Gold- und Silberhändlern verkauft wird, und das halte ich für unlaut, also nicht okay. Ja? Und dasselbe ist ja bei Bitcoin. Wenn es darum geht, Wert zu speichern, oder bei Gold, wenn es darum geht, Wert zu speichern, dann habe ich ja schon eine Lösung dafür. Wozu soll ich Wert noch woanders speichern, wo ich vielleicht, außer durch die Gier, weil ich glaube, dass das aus irgendeinem Grund irgendwo einen Hebel drin hat.
Das stimmt. Also ein wahnsinnig starker Punkt. Das heißt, du sagst, Silber ist ein Symptom von der mangelnden Perfektheit von Gold. Wenn Gold sehr teilbar gewesen wäre, hätte ich ja kein Silber gebraucht, weil ich könnte ganz kleine Teile von Gold haben und könnte damit all die Sachen machen, die ich ansonsten mit Silber gemacht habe. Aber weil Gold so eine hohe Wertdichte hatte, und ich sag jetzt mal, damals war eine Unze in echter Kaufkraft ähnlich teuer wie jetzt, also $2,000 für eine Unze, bis du mal $2,000 hast, die du dann noch nicht mal teilen kannst, das ist schon wirklich sehr unpraktisch. Aber dann eine Unze Silber zu haben, die 3 Euro kostet, ist natürlich praktisch. Damit kann ich handeln.
In der Praxis war das sogar, also in Österreich, die Schillingmünzen hatten bis in die 70er Jahre tatsächlich, waren das Silber.
Ja.
Also die 5 und die 10 Schillingmünzen. Und ich habe die dann später, als ich selber meine Silberphase hatte, habe ich die säckeweise gekauft für viel höheren Dingen. Ja? Und das heißt, Silber hat sogar diese Rolle als monetäres Nutzmetall viel länger behalten als Gold. Mhm. Aber wenn Geld auf seine Wertspeicherfunktion reduziert wird, wie es dann bei Gold auch passiert ist, dann brauche ich Silber nicht mehr.
Dann nimmst du das mit den besten Eigenschaften.
Genau, ganz genau.
Und genauso wie du bei Kommunikationsmitteln nicht Internet und Internet 2.0 hast, sondern du hast einfach das Internet. Und wenn das Internet 2.0 kommt, ist es eine Iteration von dem jetzigen Internet. Weil es gibt keine, was soll es denn noch für eine bessere Iteration geben von dem Internet, die nicht in dieses heutige Internet eingebaut werden kann.
Ja, deswegen hat der Jack Dorsey auch dann Web 5.0 ausgerufen.
Nicht? Ja, genau. Ja. Und das ist aber alles basierend auf dem jetzigen Internet. Genauso wie, also, letztens hat irgendjemand gesagt, wenn Englisch ist das Standardprotokoll für die Wissenschaft. Mhm. Und wenn jetzt ein Wort auf Thailändisch existiert, was wichtig ist, was wir aber im Englischen nicht haben, dann wechseln wir ja nicht das Protokoll zu Thailändisch, sondern wir inkorporieren das thailändische Wort in Englisch und graden unser englisches System ab mit diesem Wort und dann ist das immer noch das Stärkste. Und genauso ist das Internet. Wenn irgendwas im Internet fehlen würde, würde das Internet abgegradet werden. Aber es gibt kein Internet, keine Alternative zum Internet, die ähnlich gut ist. Und genauso gibt es keine Alternative zu Bitcoin, die ähnlich gut ist, weil es scheitert an der zentralen Instanz und an der Begrenztheit. Und wenn es das beides hat, dann scheitert es daran, wie diese Sachen garantiert werden. Weil zum Beispiel Proof of Stake, vielleicht auch warum ist Proof of Stake so viel schlechter als Proof of Work? Der eine Punkt ist, es zentralisiert sich, haben wir schon angesprochen. Ein anderer Punkt ist, es ist auch einfach weniger sicher. Wenn ich Proof of Stake angreifen möchte, Ethereum nehmen wir jetzt mal. Wenn ich jetzt Ethereum angreifen wollte, dann Ethereum hat eine Market Cap von 400 Milliarden. Die sind aber nicht alle gestaked. Gestaked davon sind 25 Milliarden. Das heißt, ich bräuchte, um über 50% der Validatoren zu haben, bräuchte ich 25 Milliarden Dollar. Das ist aber die einzige Aufgabe, die ich habe. Ich muss nur 25 Milliarden Dollar kriegen, dann kann ich Ethereum angreifen. Und dann kommen die Experten und sagen, nein, aber Slashing und so. Aber ja, wer slasht wen? Slash ich die oder slashen die mich? Und man sieht ja, ich bin ja nicht ein Validator, sondern ich teile das ja auf ganz viele. So, und das ist recht machbar für manche Leute, 25 Milliarden aufzutreiben. Wenn ich jetzt Bitcoin angreifen möchte, dann brauche ich mehr Energie, als die gesamte Navy mit all ihren Flugzeugzerstörern, atomaren U-Booten und Kriegsschiffen hat. Ich brauche mehr spezialisierte Hardware als Apple, Amazon, Google, Disney, Netflix und Facebook an unspezialisierter Hardware hat. Mhm. Und ich brauche auch noch Geld. Und einer der wichtigsten Punkte, der oft übersehen wird, ich habe nur 2-3 Jahre Zeit, um den Angriff zu machen. Weil wenn ich die Energie organisiert habe, wenn ich die Hardware gekauft habe, wenn ich das Geld ausgegeben habe und dann das Mining-Netzwerk angreife, dann habe ich nur einen Zeitraum von ein paar Monaten, bis neue Mining-Hardware auf den Markt kommt, die 1000-mal effizienter ist als die jetzige und dann fange ich wieder von vorne an.
Und selbst wenn es mir gelingt, reicht es nicht quasi, das Netzwerk einmal anzugreifen, sondern ich muss die Attacke permanent aufrechterhalten. Das heißt, ich muss diese Energie da reinfließen lassen.
Ja.
Ja? Das ist also und das ist auch in unserer politischen Welt, in der alles nur von Meinungen und Debatten abhängt, ist das einfach, Fakten sind einfach was Tolles. Ja. Das ist einfach, also Bitcoin, und das ist auch der Grund, warum ich auch, also der zweite Grund, warum ich hier sitze, ist, als ich dann verstanden habe, dass Bitcoin einfach ein Faktum ist, dann muss man sich an dem orientieren. Ja? Da muss man sagen, okay, das hat Konsequenzen. Ja? Und die Konsequenzen sind, dass der Markt, wenn man so nennen will, also die Menschen, die teilnehmen an diesem System und später auch die Unternehmen und tatsächlich auch die Staaten, zwingen quasi das staatliche System wieder zurück in eine Art Yin- und Yang-Situation. Ja? Und niemand kann etwas unternehmen dagegen. Und die MMTler, und wir nennen sie jetzt gar nicht beim Namen, aber die können im Kreis hüpfen, so viel sie wollen, die können kreischen, die können tun, was sie. Aber es geht auch so schnell und so effizient und so elegant, dass es so viel schneller geht, dass es ganz, ganz schwer vorstellbar ist, du hast es gerade erwähnt, dass es heute noch verhindert werden kann, sondern es wird vereinnahmt vielleicht. Versuchte Vereinnahmung und der Versuch, die oder über Gesetze in Europa versuchen wir es halt über irgendwelche Regelungen, Steuern etc. Die Adoption zu verlangsamen. Und da kommt auch noch ein Punkt dazu, den ich ganz gerne bespreche, ist, dass es ja offenbar auf dieser Protokollebene gibt es nur eine einzige Fiat-Währung, die quasi, würde ich sagen, mit Bitcoin mithalten kann und das ist der Dollar. Und die anderen eben gar nicht. Ne? Also das ist auch der einzige Anwendungsfall, den ich heute sehe für alle Kryptos. Ich weiß nicht, ob das Kryptos oder Krypto viel Wert gibt. Wahrscheinlich nicht, weil die hupfen von einer Blockchain zur anderen. Aber Stablecoins, also der Dollar. Ich nenne sie gar nicht mehr Stablecoins. Es ist eigentlich nur der Dollar. Also quasi diese Form der Dollarisierung, genauso wie wir Englisch nutzen als Protokoll, ist der Dollar quasi das ökonomische Protokoll auf der Welt, die ökonomische Sprache auf der Welt. Das ist noch nicht Bitcoin. Ich glaube, das ist fair zu sagen. Und zeigen eigentlich, dass es eben nicht mehr als ein Geld eigentlich braucht. Wozu auch?
Und die Spieltheorie dahinter ist sehr interessant, weil es limitiert ist. Bis jetzt, wenn Russland jetzt anfängt, oder vielleicht haben sie schon angefangen, Bitcoin zu minen oder zu kaufen, wahrscheinlich zu minen, dann werden sie es heimlich machen, weil du willst den größten Vorsprung haben, den du haben kannst. Und deswegen machst du es so heimlich, wie es geht. Aber wenn sich irgendwann herausstellt, dass Russland meint schon lange, Saudi-Arabien meint schon lange, USA meint vielleicht schon lange und das auf einmal rauskommt, dann fängt es, dann wird es ein Gemetzel um das erste und einzige begrenzte Gut der Welt. Und dann
Gemetzel wollen wir nicht.
Ich will auch kein Gemetzel.
Was ist, wenn Russland, Russland meint, aber wir nachher draufkommen, das geht alles auf die Hardware-Wallet von Wladimir Putin, auf die private.
Und dann würde ich sagen, auch dafür ist es wieder gut, dass Bitcoin Proof of Work ist statt Proof of Stake. Weil stell dir vor, du hättest einen Ethereum-ETF, worauf ja viele Ethereum-Jünger hoffen.
Ja, ist unmöglich.
Weil wenn der ETF staken könnte, dann wäre das schnell einer der größten Validatoren. Übrigens auch ein Unterschied bei Proof of Stake, zentralisiert es sich alleine schon durch die Staking-Pools. Ne, und dann sagen die Ethereum-Anhänger, ja, aber ihr habt ja auch Mining-Pools.
Ja, kann ich jederzeit zurückziehen.
Exactly. Mining-Pools, da pointe ich meine Hardware dahin. Aber wenn mir das nicht gefällt, kann ich auf einem Knopfdruck woanders meine Hardware hinpointen. Aber die kriegen nicht meine Hardware, die haben keine Kontrolle über meine Hashpower. Ich kriege nur, wir teilen nur die Gebühren, die wir gemeinsam einsammeln. Bei Proof of Stake kriegen die wirklich. Coinbase kriegt meine 32 oder meine 2 Ethereum meinetwegen. 32 brauchst du ja gar nicht für sowas. Und so bilden sich Honeypots, wo die alleine bestimmen können, was validiert wird und was nicht. Wenn du jetzt einen ETF hast, der ähnlich wie bei Bitcoin ganz viel Ethereum aufsaugt, dann wird das auf einmal der größte Validator. Und das wird gefährlich. Und dann sagen die Ethereum-Anhänger sagen dann, ja gut, aber was ist, wenn der ETF nicht staked? Dann würde ich sagen, okay, hast du immer noch das Problem, weil dann hast du nicht die Zentralisierung beim ETF, sondern die Zentralisierung bei den freigebliebenen Coins. Weil wenn du einen ETF hast, der ganz viele Coins vom Markt saugt, dann saugst du Coins vom Markt, die potenziell stakebar wären, machst sie unstakebar und erhöhst die Macht von den Coins, die noch übrig bleiben, was dann zum Beispiel von der Ethereum Foundation ist und denen noch mehr Macht zuschreibst.
Das sind alles nur Probleme, die schon on top der ganz grundlegenden Dinge sind, die wir vorher besprochen haben. Das sind ja itzi-bitzi Details jetzt. Ja. Ich überlege mir jetzt gerade, okay, natürlich ist der Merge stattgefunden hat und in den Zeitungen deswegen auch ein Wunder, also die traditionellen Medien gehen ja gemeinsam mit der Fiat-Welt unter, also das ist ja absurd, die haben ja die ganze Line, jedes Jahr, ja, Ethereum reduziert seinen Energieverbrauch um 99%, da gab es nicht eine Kritik, nichts, null, ist auch ganz lustig, es ist so, bei Bitcoin wird permanent kritisiert, also vor ganz oben wirklich, Bank of International Settlements, EZB, FED, die hat ja gerade, dass die Queen sich noch nicht kurz vor ihrem Tod über Bitcoin schlecht geäußert hat sie vielleicht, ja, Obama, ja, hat auch mal gesagt, wollen wir das. Jeder hat einen Swiss Bank Account in his pocket, wo die ganze Welt gesagt hat, ja, eigentlich Barrick, das wollen wir. Wo sind die? Also die sind so bedeutungslos, dass sie auch keine Kritik erfahren. Also null, da gibt's gar nichts. Ja. Und dann kam der Merch und am Tag des Merches sagte mal Vitalik Buterin kommt raus mit einem geilen so Video, wo er sagt, ja, also wir schaffen uns unsere eigenen Gesetze der Physik. Das ist schon mal wie soll ich sagen, großer Ansatz, ja. Und dann kommt Gary Gensler, SEC-Chef, und sagt am selben Tag, naja, jetzt ist Ethereum eine Security. Also der hat gesagt, das Proof of Stake könnte da, aber das hat er gemeint, ja. Und das ist natürlich das Problem, weil selbst wenn du einen ETF zulassen, also du kannst keinen ETF zulassen, in dem Staking stattfindet, auch wenn das natürlich für die ETF-Anbieter ein großartiges Geschäft wäre. Also dass das verfolgt wird, ist klar. Du kannst aber auch keinen ETF zulassen, in dem Staking verboten wird, weil wenn du quasi erklärst, warum Staking verboten wird, musst du ja quasi eigentlich auch erklären, dass das eine Security ist. Also es gibt in meinen Augen keine Möglichkeit, die ganzen anderen Kryptos in Amerika, also wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt nach Stunde 35 unter uns, ja, wenn es jetzt noch zuhört, ich kann mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als dass sie die vom Markt nehmen müssen. Und dass die amerikanischen Kryptobörsen jede andere Krypto außer Bitcoin vom Markt nehmen müssen. Es geht nicht anders. Und Gary Gensler hat es auch ganz klar gesagt. Er hat gesagt, wir können jetzt nicht, weil im Grunde umgehen wir quasi mit diesen Krypto-Blockchains alle Security-Gesetze. Das können wir schon machen, aber dann können wir unsere gesamte Gesetzgebung in die Tonne treten und das werden sie nicht machen. Das ist einfach Coinbase und Kraken und den paar anderen zu sagen, ihr habt ein halbes Jahr Zeit, ihr könnt nach China, aber hier machen wir das nicht mehr.
Ich meine, man könnte sagen, Ethereum kann sich ja als Security anmelden. Das ist ja möglich, es ist nicht unmöglich. Die müssen ein bisschen Strafe zahlen. Das Problem ist da nur, dass sie dann alles offenlegen müssen. Die müssen dann offenlegen, wie viel Prozent hat wer am Anfang bekommen, wie viel Prozent ging an die Ethereum Foundation, wie viel Prozent wird jetzt noch gehalten. Und ich kenne einen Ethereum-Entwickler, der von Anfang an dabei war, der auch was von dem ICO bekommen hat und dementsprechend nicht mehr arbeiten muss. Und der meint, dass die Zentralisierung immens ist. Mhm. Und er hat mir keine Zahlen genannt, deswegen ist das Hörensagen. Ich habe keine Zahlen, aber der Pre-Mine, also 70% der Ethereum, die es jetzt ergibt, ging damals ja an Investoren und ein Großteil davon sind irgendwie Anhänger von der Ethereum Foundation. Und deswegen, alleine deswegen glaube ich schon, dass die gar kein Interesse haben, sich als Security zu registrieren zu lassen, weil sie dann offenlegen müssen, wie viel sie besitzen. Und das dann wiederum offenlegen würde, wie zentralisiert der Coin wirklich ist, insbesondere bei Proof of Stake.
EOS zum Beispiel, kannst du dich an die noch erinnern?
Ja, weiß
ich. EOS ja, das war ein Scam. Ja, aber EOS hat einfach, die haben einfach was, den größten ICO aller Zeiten abgewickelt, mit 300 Millionen eingesammelt, ein Großteil davon immer noch in Bitcoin auf ihrer eigenen Balance Sheet liegen, ja. Und dann haben sie ja einfach einen Vergleich mit der SEC gemacht. Mhm. Haben gesagt, hier ist ein bisschen Geld, die Sache ist erledigt, keiner geht ins Gefängnis, haben nie ein Produkt, nichts, nada, ja.
Ja, ich meine, der Punkt ist, es eigentlich egal, was die Regulatorien sagen, weil alleine die Eigenschaften schon dafür sorgen, also selbst wenn Gary Gensler sagt, Ethereum ist super, hier kriegst du einen ETF, der ETF macht Ethereum dann so oder so selber kaputt, indem er es entweder zentralisiert, wenn er staken kann, oder das Staking noch schwächer macht, als es jetzt schon ist. Deswegen ist es egal, was da passiert. Und dann vielleicht, wenn du ein neuer Zuhörer bist und denkst, aber der Energieverbrauch, ich weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben, aber das gibt hunderte gute Artikel dazu, wie der Energieverbrauch von Bitcoin eine Stärke ist, statt eine Schwäche. Und wie das erneuerbare Energien incentiviert, wie das Stromnetze stabilisiert, einer der wichtigsten Punkte, wie das, und wie wir auch generell gar kein Energieproblem haben. Ne?
Also wir haben kein Energieproblem.
Wir haben aber die Problem Dinge,
die du erwähnt hast, sind eigentlich so Nebenwirkungen.
Ja, genau.
Also
ja.
Ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, selbst der ganze Ding, was wir heute besprochen haben, die ganze Wertspeicherfunktion von Bitcoin, ist auch nur ein Mittel zum Zweck. Der Zweck ist schon die Übertragbarkeit von Werten im Internet. Das ist der Zweck. Also schon das, was im White Paper steht. Der grundlegende Zweck von Bitcoin ist a Peer-to-Peer Electronic Cash System, mit dem du schon auch übertragen kannst. Aber um diese Übertragung möglich zu machen, musst du erstmal eine Einheit schaffen, die als Denominator fungiert. Und das ist Bitcoin mit großem B. Ne? Bitcoin mit kleinem B ist das Netzwerk. So, Bitcoin mit großem B ist das. Kann theoretisch auch der US-Dollar sein auf einer Bitcoin-Basis, aber der hat wieder das Inflationsproblem. Ja? Und genauso sind es die Energiesachen. Ich glaube, das eigentliche Feature von der Energie ist die Sicherheit, das, was du vorher beschrieben hast. Ja, die ganzen anderen Dinge sind gut und schön, dass ich Energie nutzen kann, um sie zu monetisieren. Und ich finde es auch faszinierend, weil ich schwöre dir, immer, also ich bin relativ viel unterwegs in Österreich auf irgendwelchen Bauernhöfen, entweder Familie oder einfach mal übers Wochenende, Airbnb, hier eine Hütte, da eine Hütte, ja. Die haben immer riesige Photovoltaikanlagen und die frage ich immer, wie viel sie bekommen für ihren Strom und viele sind schon interessiert, also die würden sofort einspeichern ins Bitcoin-Netzwerk, wenn sie sich damit auskennen würden. Manche tun es auch schon, ja. Also aber das ist eher so ein Nebeneffekt.
Aber wie würdest du, ich meine, noch kurz, warum haben wir kein Energieproblem? Natürlich haben wir ein Energieproblem, aber das Problem ist nicht, dass es zu wenig Energie gibt, sondern nur, dass sie am falschen Ort ist. Also wir haben unendlich Energie auf der Welt, nicht unendlich, aber wir haben sehr viel Energie auf der Welt, nur nicht an den Orten, wo wir sie brauchen. Und
vielleicht sind wir am falschen Ort.
Genau, und wir sind am falschen Ort, weil wir Elektrizität erst lange später gefunden haben, nachdem wir uns niedergelassen haben.
Ja, warum haben wir uns an den Flüssen niedergelassen?
Weil das beste Handelsnetzwerk war.
Weil dort die Energie auch da war. Also einerseits die Kommunikation. Mhm. Flüsse gesagt, das ist eigentlich ganz gut. Das ist das, was du vorher gesagt hast. Oder? Die Kommunikation und die Energie, oder? Mhm,
genau.
Fluss ist beides.
Ja, richtig.
Hammer. Ja. Durch den Fluss läuft die Kommunikation und die Energie. Und deswegen haben wir uns dort niedergelassen und halt Wasser, Felder etc. Ja?
Das Römische Reich. Ne? Wenn man sich das mal anguckt, denkt man erst, wie dumm ist das denn? Einmal komplett ums Mittelmeer. Aber natürlich ist es ums Mittelmeer, weil das Mittelmeer war das beste Energienetzwerk zum Anzapfen durch Steuern. Auf dem Mittelmeer ist Handel betrieben worden und wenn du dein Reich drumherum baust, kannst du durch Steuern die Energie vom Mittelmeer, also die ökonomische Energie vom Handel auf dem Mittelmeer auf dich fokussieren und kannst ein großes Reich bauen.
Ja, wir haben an der Donau haben wir die ganzen Burgen von den Raubrittern.
Genau.
Das waren private
Richtig.
Steuereintreiber.
Richtig.
Die haben einfach gesagt, hier kommst du nicht weiter, ohne dass du uns bezahlst.
London ist am Wasser. Barcelona ist am Wasser, New York ist am Wasser, die sind alle am Wasser. Wir sind ins Handelsnetzwerk, ins Kommunikationsnetzwerk gegangen und nicht ins Elektrizitätsnetzwerk, weil es das damals gab es ja keine Energie.
Wenn du Ägypten quasi von der Landfläche von Ägypten die Sahara abziehst,
ja.
Dann hat Ägypten die dritthöchste Bevölkerungsdichte der Welt nach Monaco und Singapur. Wenn du nur die quasi bewohnbaren Gebiete nimmst, der Rest ist einfach Wüste. Aber wegen dem Nil, wo aber nur sehr wenig Platz ist, ja, wobei da ist es dann Handel und Steuern ja, aber vor allem die Tatsache, dass dort einfach Wasser ist und dass du was bauen kannst, also anbauen kannst.
Ja.
Alright, wie sind wir jetzt bei Ägypten gelandet? Florian, hey, hast du noch einen Gedanken?
Eine Sache, die, wenn man sein Portfolio baut und von Bitcoin noch nicht komplett überzeugt ist, da kann man sich mal überlegen, vielleicht ergibt eine kleine Allokation Sinn, weil ich denke, niemand versteht Bitcoin direkt und geht dann so crazy, wie die meisten es tun, sondern überlegt sich eine kleine Allokation. Und auch wenn ich mit den Family Offices rede, dann modelliere ich immer ein Portfolio mit einer kleineren Bitcoin-Allokation, weil nur das ergibt Sinn für die. Und einfach mal, um hier ein paar Zahlen zu nennen, wenn du das klassische 60-40-Portfolio hast, ne, 60% Aktien, 40% Bonds, Staatsanleihen, dann hättest du in den letzten 10 Jahren eine Rendite von 113% gemacht. Im Jahr wäre das eine Rendite von 8, irgendwas Prozent. Wenn du jetzt das gleiche Portfolio hast, nur halt mit nicht 60-40, sondern 57,5 und 37,5 und 5 Bitcoin, dann ändert sich die Performance von deinem Portfolio über die gesamte Zeit von 113% auf 250%. Deine jährliche Performance geht von 8% auf 14%. Und dann könnte man sagen, ah ja, okay, aber dafür ist die Volatilität höher. Der maximale Drawdown von deinem Portfolio ist bei dem Standardportfolio 21,5% und bei diesem Portfolio, was ich gerade gesagt habe, 23%. Das heißt, du hast in dem maximalen Drawdown, den du jemals erlebt hast in den letzten 10 Jahren, ist 1,5% schlimmer mit Bitcoin drin als ohne. Dafür ist aber deine Performance doppelt so gut. Und das Interessanteste ist, es gibt in der Finanzwelt diese Metrik, also wenn Volatilität dir wichtig ist, dann musst du auch auf die Sharpe-Ratio gucken. Und diese Sharpe-Ratio misst das Risiko-Gewinn-Verhältnis. Und Risiko ist für die Volatilität. Wie volatil ist es im Vergleich zu dem Gewinn, den es auch macht? Und die Sharpe-Ratio vom Aktienmarkt alleine ist 0,5. Je höher, desto besser. Die Sharpe-Ratio von dem Standardportfolio, was ich gesagt habe, ist 0,6. Die Sharpe-Ratio von dem Standardportfolio mit 5% Bitcoin ist 1,05. Die Sharpe-Ratio von Warren Buffetts Berkshire Hathaway ist 0,8. Mhm. Das heißt, du hast mit einem Standardportfolio mit 5% Bitcoin ein besseres Risiko-Gewinn-Verhältnis, ein besseres Volatilitäts-Gewinn-Verhältnis, als du es am Aktienmarkt hast, als du es mit Warren Buffetts Berkshire Hathaway hast und als du es mit fast jedem anderen Investment hast. Und unter dieser Aspekte, und das ist sogar noch mit Rebalancing, jedes Quartal wird es rebalanced. Also die 5% bleiben nicht am Anfang.
Die 5%, die wachsen nicht an auf 50%, nur weil der Bitcoin-Preis steigt.
Wenn du es rebalanced, dann wird es crazy. Dann wird statt 100%, 113%, kommst du auf 900%, die du in den 10 Jahren machst. Aber dafür ist dein Drawdown auch ein bisschen.
Wenn du es nicht rebalanced.
Genau, wenn du es nicht rebalanced. Und Rebalancing finde ich eigentlich dumm, weil das heißt, ich verkaufe das, was gut funktioniert, für das, was nicht gut funktioniert. Makes no sense, rational gesehen. Aber ich verstehe, wie manche das halt machen müssen. Und auch selbst dann ist das ein Portfolio, was unter jeder Metrik besser performt als das Standardportfolio. Und alleine aus dieser Portfolio-Konstruktionstheorie, wie auch Ray Dalio sagt, du brauchst unkorrelierte Assets, um ein gutes Portfolio zu haben. Und auch Ray Dalios Allwetter-Portfolio wird geupgradet, wenn du Bitcoin reintust mit 1% oder 5% oder 10%, je nach deinem Risikoprofil. Und das wird letztendlich, glaube ich, das Eintrittstor sein, wo die Finanzwelt verstehen wird, dass Bitcoin zumindest eine elegante Beimischung ist. Und dann werden sie irgendwann auch genug Erfahrung damit gesammelt haben, um es richtig zu verstehen. Nur dann wird es ein bisschen zu spät werden für den kleinen Mann, dich und mich, dann noch ordentlich Anteile von dem Bitcoin-Netzwerk zu kriegen, weil wenn die erstmal richtig loslegen, wird es ein bisschen eng.
Also ich sage jetzt mal die sozusagen metaphysischen Vorteile von Bitcoin, je größer Bitcoin ist, desto, sage ich jetzt mal, ehrlicher und klarer ist die ganze Weltwirtschaft.
Ja.
Und diese Vorteile hast du auch, wenn du gar kein Bitcoin besitzt heute.
Ja, das stimmt.
Also da geht es auch um die Menschen, die noch keine Bitcoin besitzen und die vielleicht, also Bitcoin gibt dir ja die Möglichkeit, sobald du arbeitest, also in Wahrheit wird man irgendwann Bücher darüber schreiben, dass es Zeiten gegeben hat, in denen man Bitcoin gekauft hat. Mhm. Ja, du wirst arbeiten müssen für Bitcoin, weil es einfach Geld ist. Ich kann ja Euros auch nicht kaufen einfach. Ja, natürlich, kann irgendwas verkaufen, dann kriege ich Euros. Ja, okay. Aber das sind, also ich würde jetzt, ich weiß, was du meinst, die reine Investmentperspektive. Und das ist auch interessant, weil du gesagt hast, diese Beimischung, ich glaube, dass die jetzt erst überhaupt spruchreif wird.
Wegen den ETFs.
Wegen den ETFs, aber auch, weil die ETFs automatisch die Legitimierung mitbringen, dass die Leute sagen, naja, wenn der Herr Fink darüber redet, dann kann ich das ja auch machen. Ja? Und dann hast du eben vollkommen extreme Aussetzer wie Michael Saylor, der quasi der Hyperpleb ist, der All-In geht, mehrfach. Ja? Und ob der kleine Mann dann sozusagen, ich weiß schon, was du meinst, dass man sich wirklich besser stellt, aber ich glaube, die Besserstellung durch ein Asset, das nicht entwertet werden kann, ist ja schon so enorm viel besser als alles, was vorher da war. Wir sind ja eigentlich, du musst ja denken, wir sind ja gewohnt, Leistung zu erbringen und Arbeit zu erbringen in einem Fiat-System, in dem wir immer schneller laufen müssen, für immer weniger Kaufkraft. Und also da.
Wir laufen auf der Stelle, nee, wir laufen so schnell wir können, damit wir auf der Stelle stehen bleiben.
Genau. Und ja. Für die Leistungs-, also für die Leute, die wirklich Mehrwert liefern in der Wirtschaft, ist Bitcoin, selbst wenn sie erst in 10 Jahren umsteigen, Bitcoin zu verlangen, immer noch ein totaler Segen, glaube ich.
Hast recht. Ja. Und grundsätzlich ist es auch ein Segen für die Menschheit tatsächlich. Aber auch das, also wir können, ich glaube, wir können Stunden reden.
Das machen wir.
Ich will eine Sache sagen und die kannst du vielleicht auch rausschneiden, wenn es dir doch nicht passt. Und zwar habe ich dir auch noch nicht erzählt, ich schreibe ein Bitcoin-Buch.
Hast du nicht erzählt, ist mir völlig neu.
Ja,
ist aber derzeit ein Hobby von vielen.
Ist ein Hobby von vielen, ja. Ich hab letzte Woche mit dem Verlag das abgesegnet und das wird Ende des Jahres veröffentlicht werden. Und ich habe ja auch einen Podcast, Proaktiv-Podcast, und da habe ich eine Bitcoin-Bibliothek eingerichtet, wo ich Bitcoin-Videos hochgeladen habe und habe jetzt für das Buch einen Newsletter gestartet unter bitcoin-bibliothek.de, wo man sich anmelden kann. Mhm. Und einmal die Woche gibt es einfach einen Bitcoin-Gedanken von mir, den ich schreibe, weil ich das Buch schreibe. Mhm. Und da werde ich auch das Buch quasi frühzeitig ankündigen. Also wenn jemand Lust hat, kann er sich da anmelden, for free natürlich alles. Wird auch nicht monetarisiert und gar nichts, um Bitcoin-Gedanken zu kriegen und das Buch kaufen zu können, wenn er möchte, muss er natürlich nicht. Ja, das wollte ich loswerden.
Ich hätte dich jetzt sowieso gefragt, ja, wo man dich finden kann, wo man dich hinschicken soll. Proaktiv-Podcast, bitcoin-bibliothek.de.
Ja, richtig.
Und ganz wichtig, das ist dann allerspätestens die Gelegenheit, wenn das Buch rauskommt, allerspätestens die Gelegenheit, das fortzusetzen, aber wahrscheinlich schaffen wir es vorher noch. Ich würde mich sehr freuen.
Ich würde mich auch freuen.
Danke, dass du da warst, Flo. Bis zum nächsten Mal.
Danke für deine Zeit.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.